sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist der erste Advent.
Alright. Yes, es ist wieder soweit.
3.
Es beginnt
Dezember.
Die geile Weihnachtszeit.
Das gibt's doch gar nicht. Es ist soweit. Ey, herzlich willkommen bei Fest und Flausch. Ich muss es mal runterziehen, damit wir hier nicht zu lange mit
Intros. Zieh mal runter. Wir haben so viel Druck auf dem Boiler heute, Jan.
Erstmal langsam rein.
Wir müssen sofort los.
Schönen ersten Advent, mein lieber alter Freund. Wie geht's dir?
Lass dich erstmal angucken.
Ja, guck mal. Ein Kapuzenpullover
Mensch,
an. Es riecht total
nach elf Jahren bist du immer noch ein attraktiver Mann für mich. Das muss ich gleich mal direkt am Ende, Anfang der Sendung sagen.
Ja, du bist auch immer noch der gleiche spannungsgeladene Mensch für mich wie am Anfang. Ich habe immer noch so ein Prickeln in der Magenkuhle, wenn ich das sehe.
Ich habe auch ein Prickeln. Und ihr wisst ja alle gar nicht, damals, als Jan und ich noch zusammen gesendet haben, da haben wir uns manchmal so angegangen in der Sendung, dass wir uns, wenn die Sendung vorbei war, sofort die Klamotten vom Leib gerissen haben. Und dann ging es richtig rund. Jetzt ist es inzwischen so, dass wir hier beide, wir sind jetzt gemachte Männer, sitzen beide in unseren Urlaubsdomizilen, jetzt schon haben uns schon mal winterfest gemacht und moderieren. Aber ich erinnere mich gern an diese erste geile Zeit. Erste geile Zeit.
Als die Liebe noch ganz frisch war und der Sex natürlich noch ein kleines bisschen besser. Inzwischen sind wir ein bisschen abgeschlafft, was den Sex angeht, nicht mehr ganz so oft, aber dafür erfahren, wir haben Techniken gelernt, wir wissen, was der andere mag, was man selber mag beim anderen.
Erinnerst du dich noch, was für einen Bock wir aufeinander hatten am Anfang?
Am Anfang.
Es war
krass, teilweise 3, 4, 5 Mal am Tag und das war am Ende dann auch nicht mehr durchzuhalten körperlich. Ich war so wund immer.
Nee. Und vor allem war das auch für alle anderen unangenehm, dass wir das selbst in der U-Bahn bei offiziellen Empfängen und Ähnlichem nicht ausgehalten haben und die Finger nicht von uns lassen konnten. Wir waren wirklich ein unangenehmes Medienpärchen und wir wurden getrennt. Das muss man sagen, wir wurden damals von Frank Elstner getrennt. Er hat gesagt, das geht nicht, dass die beiden in der Öffentlichkeit überall so, das sind beide starke Medienmenschen, die müssen getrennt werden.
Das ist vielleicht eine Sache, die man jetzt mal direkt zu Beginn den Leuten erklären kann. Frank Elstner ist sowas wie früher bei Hallo Spencer Galactica. Wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Schwierigkeiten gibt im Showgeschäft, dann ruft man, ich rufe dich, Frank Elstner, vom fernen Stern Andromeda. Deswegen war Frank Elstner auch derjenige, der die Wetten-Das-Sendung eröffnet hat von Thomas Gottschalk, die letzte. Immer wenn es Schwierigkeiten und Krisen gibt im Showgeschäft, dann ist Frank Elstner zur Stelle und schlichtet wie früher auf dem Schulhof, wenn sich die zwei Assis gekloppt haben. Oh, es gibt ein Käsebrot bei dir?
Es gibt jetzt ein Käsebrot und einen kleinen Kaffee. Eine kleine Melange kriege ich jetzt hier gerade reingereicht. Oh. Tatsächlich von unserer Haushälterin, die wir hier jetzt seit mehreren Monaten haben.
Das ist ja lieb. Also Frank Elstner ist derjenige, der schlichtet und der immer sagt, auseinander, auseinander. Und der immer mit Rat und Tat zur Seite steht, denn er hat die Ruhe, er hat die Übersicht und er ist im Grunde genommen ja sowas wie
Übervater.
Er ist der Übervater des deutschen Showgeschäfts. Ne? Und das Krasse ist, er ist ja wirklich nur 8 Jahre älter als Thomas Gottschalk, hat sich aber schon ein für alle Mal für immer verabschiedet von Wetten, dass vor über 30 Jahren. Also es ist schon echt krass, dass er immer noch irgendwie unterwegs ist. Und ich fand, er hat die Rede gehalten, die Thomas Gottschalk hätte halten sollen am vorletzten Samstag. Also war
ich frage mich, er hat ja Wetten, dass erfunden. Ist der dadurch reich geworden? Also wirklich richtig reich? Ist dieses Format, hat ihn zum reichen Mann gemacht? Oder gibt es da so Knebelverträge bei öffentlichen Rechtlichen, dass man damit gar nicht reich werden kann? Weil eigentlich müsste er ein schwerreicher Medienmann sein.
Ich kann dir sagen, man wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht reich. Also zumindest, wenn man eine Fernsehsendung hat, wo es hohe Rechtskosten gibt, die man privat nebenbei noch decken muss. Und wenn man für Sicherheit eine Menge ausgeben muss und so, da wird man nicht reich. Und Frank Elstner hat aber zur goldenen Zeit des Fernsehens, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich meine mich daran zu erinnern, er hat mal eine Sendung gemacht, die ich mitverantwortet habe beim WDR. Und da haben wir uns, da war er zu Gast und da haben wir uns im Backstage-Bereich darüber unterhalten. Und sein Anwalt kam mit dazu. Und hat er mir so diesen Satz gesagt, Herr Böhmermann, Sie müssen in ihrer Karriere im Showgeschäft nur auf eins achten, dass sie einmal den richtigen Anwalt kennenlernen. Dann müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Und er hat, glaube ich, relativ lange den gleichen Anwalt und der hat schon, glaube ich, in den 80er Jahren die Weichen dafür gestellt, dass er immer, wenn Thomas Gottschalk Wetten, das gesagt hat, oder ich glaube sogar immer, wenn Thomas Gottschalk irgendwie sein Gesicht in die Kamera gehalten hat, hat Frank Elstner einen Fuffi bekommen. Und das hat sich, glaube ich, für ihn am Ende gelohnt.
Das ist auf alle Fälle schon mal gut. Ja, er ist wirklich, also ich fand es auch ganz rührend, dass er am Ende, haben wir schon drüber geredet, bei Wetten, das nochmal aufgetaucht ist und auch war wirklich wahrscheinlich sehr gezeichnet war von diesen 3 Stunden Moderationsmarathon von Tommy.
Es war nicht Parkinson, aber es war Wetten, das, was ihn gezeichnet hat.
Genau, es war Wetten, das. Ey Jan, hast du diese neue, ich habe gestern Abend oder vorgestern Abend beim Rumseppen auf ProSieben so ein neues Konzept gesehen, wo Olivia Jones irgendwelchen Big Brother Kandidaten erklärt, warum man nicht mehr schwul sagt oder ähnlichen Sachen, wo sie so Leute auseinandernimmt, das hohe Gericht des deutschen Fernsehens, und sie sitzt dann halt da und erzählt dann Leuten Sachen, die man eigentlich seit 10 Jahren gesellschaftlich also geklärt haben sollte schon, und erzählt das mal nicht mehr als Beleidigung. Zum Beispiel, da habe ich nur kurz gesehen, irgend so ein Typ, den ich noch nie gesehen habe, so ein Alkoholikergesicht, der sagt halt immer, wenn ein Messer nicht mehr geht, das ist ein schwules Messer. Und dann hat sie ihm erklärt, und das wird dann im deutschen Fernsehen breit nochmal so einem Assi erklärt. Das ist ein ganz merkwürdiges Konzept, musst du dir unbedingt mal angucken.
Wie heißt das?
Und ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls, Olivia Jones sitzt da und dann auch hochtupiert die Haare natürlich. Sieht ja auch, sie ist auch 3 Meter groß mit den Haaren und mit den High Heels und so. Und dann sitzt da gegenüber irgend so ein Vollhorst, der irgendeine Scheiße gelabert hat, irgendwas politisch Unkorrektes, und wird von ihr dann hart rangenommen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Konzept ist. Ich bin mal gespannt, wie lange das läuft. Auf alle Fälle musste ich kurz reingucken, musste dann leider weiterschalten.
Wo lief das? Bei RTL 2?
ProSieben.
Oder? ProSieben.
ProSieben. Deswegen habe ich mich gewundert, nach einem absoluten RTL, es wirkt ein bisschen so, als wenn ProSieben auch noch in diese RTL 2 und Vox Big Brother Richtung rein will.
Aber seit Zerwakis und Optenhövel weg sind bei ProSieben, geht da alles drunter und drüber. Auch Joko und Klaas, sie können ja machen, was sie wollen. Das finde ich auch nicht richtig.
Also ich bin der Nutznießer von dieser ganzen Aktion.
Wieso?
Tatsächlich. Weil ProSieben mir angeboten hat, ein ganzes Konzert auszustrahlen von mir, so 1 Stunde mit Werbeblöcken natürlich. Ja, tatsächlich. Und da freue ich mich natürlich drauf.
Das macht
da
die?
Das machen die, ich glaube, am 2. Weihnachtstag, wenn die jetzt überhaupt noch mir so wohlgesonnen sind, nachdem ich jetzt gerade die Olivia Jones Sendung, nee, ich habe sie ja nicht kritisiert, ich finde es ja eine gute Sendung, glaube ich jedenfalls, sollte da tatsächlich dieses Jahr zur Weihnachtszeit, da können sich alle schön machen, noch ein Konzert mit mir laufen. Ich bin gespannt, wie viele Werbeblöcke da laufen, aber ich freue mich darauf.
Das gibt es ja gar nicht. Machen. Also nur Highlights. Wir müssen heute, weil wir heute am 3.
Ey, es ist die absolute Highlight-Sendung.
Heute wird eine Highlight-Sendung. Heute ist der 1. Advent, es ist der 3.12. Und heute, haben wir ja angekündigt, werden wir sagen, verraten, wo der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus stattfindet. Bereits in wenigen Tagen, also in 13 Tagen ist der Weihnachtszirkus, wo er stattfindet. Unsere Spendenzwecke werden heute verraten. Das muss man sagen, das war in diesem Jahr ein bisschen aufwendiger als sonst. Wir haben es die letzten Jahre, weil wir uns, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, so ein bisschen auseinandergelebt haben. Du bist viel unterwegs in Las Vegas, du machst da viel dein Musikerzeugs. Ich bin immer noch der bodenständige Fegesacker, der sein Ohr am Gleis des Zeitgeists hat und weiß, was die Leute fühlen und denken. Aber du warst ein bisschen weg und wir haben die letzten Jahre einfach uns immer kurz vorher die Spendenzwecke so vor die Füße geschmissen. Aber dieses Jahr
nicht. Nein, wir haben ja leidenschaftlich diskutiert.
Wir haben dieses Jahr viele Monate oder viele Wochen tatsächlich leidenschaftlich darüber diskutiert und ein ausgewogenes Bouquet an tollen Spendenzwecken
zusammengestellt. Können wir, bevor wir anfangen mit den Spenden, noch ein Thema, also ein oberflächliches Random-Thema ein bisschen besprechen?
Gerne.
Ich wollte mit dir unbedingt noch schon in der letzten Sendung, ich weiß, es wird viel drüber gesprochen, aber ein paar Szenen aus der Echt-Dokumentation mit dir einfach nochmal besprechen. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich wirklich die beste Dokumentation, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ganz großen Respekt an Kim Frank nochmal für diese Arbeit mit der Tonabmischung. Das üben wir nochmal, ist ganz großkotzig
von mir. Das war leider nicht geil. Die Tonmischung war nicht geil, muss ich wirklich sagen. Habe ich auch nochmal am Ende festgestellt, nein. Und er hat es selber gemacht.
Aber er dreht seit langer Zeit Videos. Er ist Regisseur. Er hat ja auch dieses eine echte Video gedreht. Ich mag den Typen trotzdem.
Der Regisseur von allen Mark Forster Videos. Mark Forster hat in der Insta-Story gepostet, ey Kim, du bist mal der beste Regisseur. Ich glaube, alle Mark Forster Musikvideos sind von Kim Frank.
Ich fand das so frappierend oder interessant, dass in dem 3. Teil, wo es dann auch darum geht, dass Kim Frank wirklich abgehoben war und die das darin dokumentiert haben, dass er dann mit den Blumfeld-Band-Members zusammensitzt.
Ich guck mich richtig, André Rattay und Jochen Distelmeier saß da.
Also ja, und der Manager Olli Frank, wo du damals dabei warst, auf dem bei Heinz Strunk zusammen waren der mit mir eine Grundsatzdiskussion führen wollte, was denn heute noch irgendwie, also sowas, was man noch als Hamburger Schule bezeichnen kann und was ich alles verkauft habe. Und du sagst, also ich hab gesehen, wie dein Gesicht immer länger wurde.
Ja, weil du hast dich voll gestritten. Alle Leute, die es nicht mehr erinnern, ne? Olli und ich, wir waren mal bei Heinz irgendwie in der Wohnung, haben da irgendwie gefeiert und dann gab es wirklich so eine Hamburg, wahrscheinlich hat das in den 90er Jahren jeden Tag
Hamburger Grundsatzdiskussion.
Und ich stand daneben und dachte, was ist denn jetzt hier los? Da habt ihr euch so gestritten über irgendwelche Akkorde oder was war das?
Profane Scheiße, aber das ist auch so, darf man nicht so ernst nehmen. Das ist eben, es gibt sehr leidenschaftliche Vertreter noch diesem Hamburger Schule, fand ich immer beschissen, diesen Ausdruck. Aber ich sag mal, dieser Tokotronic, Blumenfeld, Large Store, die Sterne, wir sind eine intellektuelle, geile Szene und wir sind besser als andere in Urteilen viel. Diese Welt, in der ich nie stattgefunden habe. Aber in dieser Welt kenne ich halt Leute aus dieser Welt.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag, ProSieben, Olli Schulz, das große Konzert.
Ja, genau. Und dann hat dann Olli Frank, den ich sehr schätze und mit dem man sich sehr gut streiten kann, der ein guter Mann ist, wirklich, jetzt mal, um das mal kurz zu sagen, hat er mit mir einen von diesen legendären Diskussionen angefangen, in denen es in den 90er Jahren sehr viele gab und die ich auch nie, also ich war auch immer ein paar Jahre jünger als diese ganzen Leute da aus dieser Welt und so, aber ich habe da auch nie so richtig Bock drauf gehabt, aber manchmal habe ich mich auch drauf eingelassen und an diesem Abend bei Heinz Strunk oben auf dem Dach habe ich gesehen, wie dein Gesicht immer länger wurde und du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich konnte das gar nicht glauben, weil es kommt wirklich nicht so oft vor, dass ich mich so richtig streite, ehrlich gesagt. Also wir streiten uns ab und zu mal.
Ja, meistens über SMS.
Ja.
Aber meistens streiten wir uns über SMS.
Ja, das ist eh keine gute Idee. Sollte man nicht machen, weil man liest man das einen Tag später durch und denkt so, ja, was war das denn?
Ja.
Aber man hat gerichtsfest
bewiesen. Aber dann lässt man auch ab und zu mehr ich glaube, dass wir beide dadurch, dass wir uns so gut kennen und uns eigentlich auch, selbst wenn wir uns ganz hart streiten, wissen wir, wir sind, ich weiß, das willst du nicht, so eng verbunden, dass wir uns eigentlich nicht wirklich wehtun wollen. Aber über SMS kann man das noch machen. Ja, da kann man noch gemein, ich kann dir gewisse Sachen nicht ins Gesicht sagen, nicht über SMS, weil du mir dann doch so am Herzen liegst, selbst im größten Hassmoment.
Und weil du dann mein Gesicht siehst und dann denkst du so, oh nee, komm, dieses Schimpfwort kann ich da jetzt nicht in dieses schöne Gesicht reinlegen.
Dieses Gesicht habe ich schon so oft geküsst, jetzt kann ich dem nicht irgendwie sowas ins Gesicht werfen. Ja.
Nein, auf jeden Fall weil ich ein Konfliktvermeider bin oder versuche, Gespräche nicht so konfrontativ zu machen. Also, was man mir nicht anmerkt, in der Sendung vielleicht, aber ich bin eigentlich nicht so ein konfrontativer Charakter hinter den Kulissen. Es muss, also wirklich, es gibt so drei Ereignisse oder vier, wo ich mich wirklich richtig gestritten habe. Leider hat es öfter mal so Kolleginnen vom ZDF getroffen, weil man sich manchmal durchsetzen muss, weil man, ich weiß noch, bei Danger Dan zum Beispiel, als der auftreten sollte bei uns, da gab es auf einmal dann die Diskussion, ob man eine Zeile aus Danger Dans Song rausnimmt und ich so, what
why?
Bist du bescheuert, Mann? Muss ich mich im Nachhinein auch echt entschuldigen. Und noch einige, also wirklich da, wo ich dann wirklich laut werde und unangenehm werde. Aber das ist sehr selten und deswegen hat mir das so Schmerzen bereitet, zu sehen, wie ihr euch gestritten habt da auf der Terrasse.
Ja, es war aber ehrlich gesagt ein ganz normaler Hamburger Streit darüber. Thomas Schmidt von Late Night Berlin, sag ich mal. Der Redakteur von Late Night Berlin, Thomas Schmidt.
Der ist doch inzwischen der Podcaster auch bei Baywatch Berlin.
Der ist ein Podcaster, der hat damals immer, wenn ich mich geweigert habe, gewisse Sachen zu machen für Joko und Klaas, wo ich so dachte, nee, das möchte ich jetzt nicht, das ist mir zu albern, nee, kein Bock. Hat immer, ach, du bist ja zu sehr verhaftet in deiner Hamburger Tokotronic-Welt, wo alles beurteilt wird. Hab ich immer gesagt, ich bin da überhaupt nicht anerkannt in dieser Welt. Ich habe mich viel zu früh mit Pimmelhumor davon, sage ich, emanzipiert von dieser Welt und bin da irgendwie raus und bin da ganz schnell, wollte auch nie Teil dieser Welt sein. Ich mag das alles sehr gerne, bestimmt auch Einflüsse, aber da war ich nie. Das war mir immer egal, was andere Leute da über mich denken. Aber das galt so, als ich nach Berlin gezogen bin, bei so Leuten, die dann so meinen, ja, du kommst ja auch aus dieser Hamburger Welt und das ist halt auch das, was, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass das dann doch nie richtig durchgestartet ist, dass das immer ein Hamburger Phänomen blieb, diese Hamburger Schule von zugezogenen Leuten, die sich so genannt haben oder benannt wurden, dass es dann doch vielleicht zu moralisch war, zu verkopft und ein bisschen zu leidenschaftslos teilweise und zu viel Bewertung. Und deswegen ist es vielleicht auch da geblieben, wo es war, sage ich jetzt mal.
Naja, aber es strahlt doch schon über die Grenzen Hamburgs hinaus.
Natürlich, also vor allem Tokotronic, muss man sagen, als Band. Ist ja wohl eine Band, die meiner Meinung nach sich, und wo wir gerade jetzt dabei sind, habe ich neulich gerade dann gedacht, ich würde Tokotronic nicht mehr zu dieser Szene, gibt's ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber die haben sich echt freigespielt davon, finde ich, mit sehr vielen guten Platten einfach, die gemacht haben.
Ja,
aber ein anderes Thema.
Lyrisch war ein anderes Thema. Was ich lustig fand, zurück zur Echt-Doku, dass auch der Name Nils Frevert einmal fiel. Der war damals.
Stimmt, ich möchte die Haare haben wie Nils Frevert.
Und da dachte ich, Moment mal, so lange ist Nils Frevert in der Welt und galt ja damals dann offenbar auch schon für Kim Frank als eine Art Referenz, ne?
Nils Frevert gilt seit über 20 Jahren als einer der besten. Der galt auch übrigens nie, gehörte nie zur Hamburger Schule dazu. Der hat viel früher mit Nationalgalerie sich einen Kampf mit Selig geliefert. Das waren die beiden 90er Grunge-Bands und die haben sich, glaube ich, damals gehasst über alles. Aber inzwischen verstehen die sich natürlich auch. Und Jan Plefka hat mal in einem Interview, oder nicht, hat zu mir gesagt, irgendwann bin ich zu Nils Frevert gegangen und habe ihn gefragt, ob er nicht mehr selber für mich einen Text schreiben kann. Da muss ich nicht mehr bei ihm klauen. Und das fand ich so eine ehrliche... Eine ehrliche Antwort. Ist weil ja es ist nun mal wirklich so, dass alle lieben Nils Frevert für die Texte, die er schreibt. Und den bewundern alle dafür. Ganz klar. Das ist auch bei echt so gewesen. Auch Kim Frank, dass der mit Blumenfeld rumhing. Das galt damals schon als die großen intellektuellen Vertreter, mit denen man vielleicht gesehen werden will. Und wie Kim Frank da mit Jochen Distelmeier irgendwie abkumpelt, ist schon sehr witzig. Was ich aber auch wirklich an dieser Doku, ich habe sie mit meiner Tochter zusammen gesehen, und also den ersten Teil. Und als die Band bei diesem Festival spielt und es nicht aufhört, zu Flaschen zu regnen und die beworfen werden, dann, das ging mir richtig tief. Da habe ich gedacht, wie viel Hass kann man eigentlich gegen Menschen haben, nur weil man deren Musik nicht mag, weil das Teenie-Stars sind? Und warum sind wir als Menschheit so, werden wir so wütend, dass wir das in Kauf nehmen würden, dass der Typ dann, ein 18-jähriger oder 17-jähriger Junge, der damals war, ne, eine Flasche an den Kopf kriegt und wirklich Assis im Publikum, die ja auch noch gefilmt wurden, wie kann man das ist so ein Zeichen für so eine blasierte Wohlstandswelt, dass man Sachen auf einem Festival, für das man Geld bezahlt hat, Leute bewirft und auch noch denkt, dass das so sich gehört. Das ist so respektlos. Das hat meine Tochter so fertig gemacht, dass sie den zweiten Teil nicht mehr sehen wollte, weil sie sich so beschäftigt hat. Meinte, warum machen die das? Und ich konnte ihr das gar nicht mehr erklären, weil es einfach nur stumpfer Hass war, dass das gemacht wurde. Und dieser Hass, komme ich später nochmal drauf zu, ist jetzt teilweise nicht mehr vielleicht bei Festivals, sondern tatsächlich im Internet zu finden. Ne? Ja. Das hat mir nämlich einen ganz großen Gedanken gegeben, wo ist dieser Hass hin, diese Wut gegen Leute? Und man kriegt das ja auch immer noch mit, dass Leute so wütend darüber sind, dass andere Erfolg haben oder Musik machen oder irgendwas, dass sie die bösesten Sachen schreiben oder bösesten Sachen tun, wie in diesem Falle diese Flaschen werfen. Fand ich eine ganz krasse Szene, das nochmal zu sehen.
Es war im Grunde genommen das, was heute in Instagram-Kommentaren abgeht, nur eben wirklich viel gefährlicher, weil der wirklich dann blutete, ja, er auf der Bühne. Und er war, glaube ich, da nicht 18, sondern der war da weit unter 18.
16, 17.
Der jüngste aus der Band ist, glaube ich, Kim Frank. Als da bei Harald Schmidt saß, 9-11, das wusste ich auch nicht mehr. Ich habe mich dann, als ich das gesehen habe im dritten Teil, fiel es mir wieder ein, natürlich. Es war die erste Sendung nach 9-11 am 26. Ja. September 2001, als Harald Schmidt dann wiederkam und die Nation gewartet hat darauf, was sagt der große intellektuelle Übervater, wie ordnet er uns das ein, mit welcher Portion Zynismus, wie viel
und dann hat er natürlich, hat mir auch richtig geschüttelt, als er dann gleich Kim Frank fragt, und hast du die Annie gebankt oder irgendwie so ein Spruch, so in so einer Art, so flapsig dahin. Ich meine, in der ersten Sendung nach 9-11 erstmal das als Frage, um zu schocken, und dann kommt diese Glocke. Ich hasse immer diese Glocke. Inzwischen diese Glocke, wenn ich die mir höre, wenn er so eine Punchline hat, das macht
ach so Bing. Vom Drummer, von Antoine, der damals am Schlachtfeld
saß. Hast du sowas auch in deiner Sendung?
Nein, das Pointenabklatschen ist ja völlig 90er.
Das ist wirklich so eine, das inzwischen finde ich das richtig eklig, dieses Bing, immer diese Glocke. Naja, und dann fragt er irgendwie, und Kim Frank sagt auch, bitte, hör auf. So, also natürlich so lächelnd, aber man merkt, wie unangenehm das ist. Und da merkt man auch, das finde ich auch sehr gut aufgearbeitet, dass diese Beziehung ihm ja wahrscheinlich doch eine Menge bedeutet hat und er sie sehr verletzt hat, dadurch, dass er natürlich auch ein paar Jahre jünger war. Ein Junge war, der da irgendwie in dieser Welt auf einmal stattgefunden hat, auch nicht immer alles richtig gemacht hat und dann bei Harald Schmidt da gefragt wird, das fand ich mega unangenehm, wirklich. Ganz krasser Zeitreise, diese ganze Dokumentation. Viele jüngere Leute fragen jetzt, warum flashen jetzt alle so auf echt oder diese Doku ab? Ganz einfach, weil Leute über 40 sich genau an diese Zeit zurückerinnern und durch diese Echt-Dokumentation auch die Möglichkeit haben, nochmal zu sehen, was sich gesellschaftlich verändert hat. Also doch, also es ist ja sehr offensichtlich.
Und echt war damals, das muss man auch mal sagen, daher kam auch der Hass. Es war so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie ein paar Jahre später bei Tokyo Hotel, bei Tom und Bill. Die wurden ja auch sehr gehasst, weil die einfach anders waren, weil die sehr erfolgreich waren. Die waren sehr jung, waren super gut gemanagt, ganz eng abgeschirmt, haben auf großen Events gespielt und echt galt damals als eine Band. Aber auch, weil die Interviews gegeben haben, das sieht man heutzutage immer noch in dieser Dokumentation. Die haben einfach kein Blatt vor den Mund genommen und haben einfach gesprochen, wie so kleine testosterongeladene 17-jährige Wichser eben sprechen, wie wir alle gesprochen haben. Nur bei denen waren eben die Kameras mit dabei. Und wenn du dann siehst, dass der Flo Kump, der ja heute bei Deine Freunde mitmacht, dieser sehr guten Kinderband, oder die mit maßgeblich mitgestaltet, mit den beiden anderen, dass er dann zum 18. Geburtstag auf der Zugspitze sitzt und von seinem Management eine Stripperin geschenkt bekommen hat und er dann noch so halb im Witz sagt, vielen Dank, dass ihr mir eine Frau gekauft habt, und man dann schon so merkte, wie unangenehm ihm das alles war und wie er das schon gemerkt hat und reflektiert hat, dass hier irgendwas nicht stimmt, und wie man dann auch merkte, dass natürlich Kim dauerbreit war einfach, der war komplett die ganze Zeit drauf und einfach bekifft ohne Ende. Das ist schon krass, dass die da so rausgelaufen sind, und es ist echt irre, sich das anzugucken. Und ich muss sagen, ich war damals einfach, hab die auch wirklich nicht gut gefunden, weil ich diese Interviews furchtbar fand. Ich fand es furchtbar, in welchen Foren die stattgefunden haben. Und als sie dann mit Rekorder ihrem letzten Album rauskam, ihrem dritten, saßen sie dann eben, das ist auch der dritte Teil der Dokumentation, saßen sie dann bei Charlotte Roche. Da musste man damals sitzen, wenn man cool war. Und dann hat Kim was ganz Tolles gesagt. Da hat Charlotte ihn angesprochen, weiß ja, viele Leute finden dich irgendwie nicht so geil. Und da meinte Kim auch sehr selbstreflektiert, ja, weil die Leute echt einfach scheiße finden. Und dann sagte er den tollen Satz, ja, aber guck mal, die Musik gewinnt. Und das stimmt. Die Musik gewinnt einfach. Und das, was nach 20 Jahren bleibt, sind einfach fantastische Songs, die du immer noch mitsingen kannst, wo du die Texte und so drin hast.
Bei dem dritten Album ist mir aufgefallen, dass danach, also die Musik in der, dieser eine Song, den sie auch in der Doku spielen, der erinnert schon so an Tokyo Hotel. Man merkt so den Werdegang, und man merkt auch, wie Grunge-Musik in den 90ern, Gitarrenmusik, also so Einfluss hatte auf die gesamte Popmusik, dass so eine Musik, wie echt damals funktioniert hat, die ja so eine Light-Version war, die Musik von Grunge-Musik, und wie Tokyo Hotel dann später eigentlich in das weitergeführt haben, ein bisschen was echt gemacht haben, auf der dritten Platte so ein bisschen, bei einigen Songs, merkt man. Jedenfalls fand ich das ein bisschen schade nur, dass am Ende, als sie dann alle in der heutigen Zeit zu sehen sind, dass die alle so austherapiert sind. Ich hätte sie alle gerne vor der Therapie gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die waren alle so krass austherapiert. Man merkt, einerseits dachte ich, geil, alle fünf haben es, glaube ich, geschafft, dieses Ding, diese Zeit zu überwinden, zu verarbeiten. Andererseits denke ich, hätte ich mir auch gerne vor der Therapie alle fünf nochmal angeguckt. Das ist natürlich meine Schaulustigkeit, die da in mir hochkommt. Aber die sind ja wirklich bis zum Ende austherapiert. Ich glaube, die haben sich alle guten Therapeuten genommen. Denen geht's allen gut, und das wünsche ich
denen. Einige sind auch, haben so eine dörfliche Schleswig-Holsteiner Mentalität, dass da vielleicht auch gar keine Therapie nötig war, weil die sowieso auch die ganze Zeit, selbst als die Welt um sie herum brannte, als sie echt Popstars waren für 4-5 Jahre, da haben sie trotzdem so die Ruhe bewahrt. Also bei dem Gunnar Astrup zum Beispiel, dem Keyboarder, habe ich relativ früh gecheckt, dass so der ist da super heile rausgelaufen. Und auch Puffy, auch unangenehm. Stell dir mal vor, du bist beim Bravo-Voting, wo deine Bandkollegen gevotet werden, und kommst du auf Platz 5 und nur 4% der Echtfans finden dich geil. Das war dann, wo Kim dann in der Doku sagte, das wäre der härteste Moment gewesen. Ja. Und dann guckst du denen an, denkst du, aber du bist von Anfang an der geilste von allen gewesen, ganz ehrlich.
Weil total, du warst sympathischer Typ, ja.
Größer als alle anderen und sahst einfach damals schon am allergeilsten aus. Aber dann die Bravo halt, ne? Wie scheiße auch die Bravo war, ne? Was das für ein Scheißmagazin war.
Ekelhaft, wirklich auch ganz, ganz schlimm. Diese Schlagzeilen und diese ganzen Sachen, die geschrieben worden sind. Und auch noch ganz unangenehm, dann sitzt Kim Frank und noch jemand aus der Band bei so einer RTL2 Sexsendung, da sind die noch minderjährig und sitzen so einer Frau gegenüber.
Mein Dr.
So
Sommer! Dr. Sommer!
Ja, und die Olle, sorry, wenn ich jetzt die Olle sage, aber die trägt da so Netzklamotten, so Fickklamotten, und redet mit so 17-Jährigen über so irgendwelche sexuellen, das ist total, wird's heute nicht mehr geben, aber auch zu Recht ganz unangenehm gewesen. Und dann versucht sie mit denen so sexuelles Gespräch, und denen ist es auch ganz offensichtlich unangenehm gewesen. Ach, die Doku hat so viele Highlights, konnte ich so weggucken, hätte ich noch zwei Teile gucken können. Ganz große Arbeit, und finde ich auch ein gerechtes, sag ich mal, so eine gerechte Versöhnung und ein richtiger Blick auf diese Band. Das waren fünf junge Leute, die alle ihre Instrumente spielen konnten, die eine Freundschaft hatten und die viel mehr waren als eine Boygroup und auch nichts dafür konnten, dass sie so jung waren. Ganz schöne Doku. Und eine Sache noch zu den Flensburgern, weil das sind ja Flensburger. Der Flensburger, ne, ist wirklich der Ur, also ich weiß nicht, der Ur-Norddeutsche würde ich nicht sagen, aber die bringt nichts aus der Ruhe. Ich habe ja ab und zu da gespielt, und für die Flensburger sind wir Hamburger Münchner. Die Münchner des norddeutschen Volks. Wir sind die Brabbelnden, die viel labern, die viel aufgedreht sind.
Flensburger verstehen Hamburger auch kaum, weil das für sie ein ganz starker Dialekt ist. Ist sehr weit weg voneinander. Ne?
Also die kriegst du nicht aus der Ruhe gebracht, die Flensburger. Ich finde das sehr, also wenn wirklich, weiß auch, warum Heinrich Himmler damals, als das alles zusammengebrochen ist, nach Flensburg nochmal wollte. Der hat gedacht, da kann ich nochmal
hängen. Warum Dönitz da oben in Flensburg saß und von da aus das Reich regiert in den letzten Wochen.
Weil er dachte, da, hier ist wenigstens noch Ruhe.
Oh, richtig. Unter den Leuten. Schlimme Geschichte aus dieser Woche, ohne Witz. Ich bin eingeschlafen zu der Vernehmung von Karl Dönitz bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Ich habe das angemacht. Und dann bin ich einfach eingeschlafen. Und dann so ab und zu wieder aufgewacht. Und Karl Dönitz hat da versucht, sich zu rechtfertigen, dass er im Grunde genommen einfach, er wollte das alles überhaupt nicht. Und bin dann so dazu eingeschlafen. So ganz merkwürdige Grinds nachts. Ich habe, wo wir gerade bei echt sind, es gibt doch auch noch eine Viva-Doku, da habe ich auf dem Nachrichtenportal DWDL ein längeres Stück gelesen über Colleen Ullmann Fernandes, die jetzt auch mit immer dabei war und die anders als Kim Frank zu seiner Echtzeit nicht mit so ein bisschen Langmut auf ihre große Zeit bei Viva schaut und überhaupt die Institution Viva, sondern schon so ein bisschen judgy ist. Und da möchte ich an dieser Stelle mal kritisch anmerken, dass, und ich reproduziere das jetzt einfach mal, aber dass so Sachen wie zum Beispiel, ich liebe meinen Kollegen Jan Köppen, aber als ich damals mit ihm moderiert habe, musste er total oft neu anfangen beim Moderieren. Sowas am Ende nochmal in Interviews rauszuhauen, das ist echt nicht geil. Das macht man nicht. Nee. Also wenn man sich auf die sexistischen Aspekte konzentrieren möchte, dann kann man das gerne machen, aber dann einfach nur aus irgendwelchen Gründen dann irgendwie nochmal zu sagen, dass ein Moderator oft irgendwie neu ansetzen musste beim Moderieren, das gehört sich irgendwie nicht. Fände ich voll kacke.
Fände ich auch kacke. Ich weiß genau, was du meinst, ich habe es auch gelesen. Und ja, man kann im Nachhinein immer alles nochmal bewerten. Ich würde jetzt sagen, wir machen, bevor wir uns heute, wir haben nämlich noch große Ankündigungen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Musik noch auf die Liste packen, dann würde ich mich kurz hier nochmal gerne sammeln. Wir nehmen sehr früh auf für euch. Um Mitternacht, es ist eigentlich jetzt schon Sonntag, wir nehmen ganz spät, sagen
wir mal. Super,
so
wir sind ganz, ganz eng am Sonntag dran, weil um 0:01, das können wir vielleicht schon mal sagen, um 0:01, wenn ihr das jetzt ganz frisch hört, dann ist wahrscheinlich schon nach 0:01, um 0:01 werden die Portale freigeschaltet und es gibt verlose Kauftickets, wir machen eine Mischung aus Verlosen und Kaufen für den Weihnachtszirkus am 16.12. Es gibt, glaube ich, nur 200 Tickets, in Berlin findet es statt, wo genau, das machen wir gleich.
Genau, das machen wir jetzt alles gleich und wir sagen unsere Spendenziele und wo ihr uns vielleicht treffen könnt hier in Berlin und wann das alles stattfindet. Jan, ich packe heute nur einen Song auf die Liste. Mhm. Ich weiß, dass dich das nicht so berührt, aber Shane McGowan, der Sänger der Pokes, ist gestorben
mit 65 Jahren. Das war eine Eilmeldung, da wusste ich gar nicht, wer das ist. Ich war völlig lost, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Überhaupt nicht.
Shane McGowan ist seit vielen Jahren ein alkoholkranker, kaputter Mensch, ein Poet, der für die Pokes, also ein irischer Sänger, der bei den Pokes gesungen hat, die ersten 5 Platten, glaube ich, gesungen hat, alles legendär und einer der ganz großen Texter gewesen, also so wirklich jemand, das größte Duett meiner Meinung nach. Wenn mich jemand fragt, welches ist das größte Duett, was hier geschrieben wurde, dann würde ich sagen Fairy Tale of New York von den Pokes zusammen mit Kirsty MacColl, die auch schon 2000 gestorben ist. Eine englische Sängerin, die unfassbar talentiert war, unfassbar begnadet war und unter unfassbar grausamen Umständen gestorben ist. Bei einem Urlaub, ich glaube es war in Italien, wollte sie ihren Sohn aus der Schusslinie nehmen, als Boote viel zu schnell in den Hafen gefahren sind und wurde von einem Boot überfahren. War sofort tot, wollte ihren Sohn, glaube ich, dabei retten. Eine ganz grausame Geschichte. Ich muss auch dazu sagen, immer wenn ich das lese, es gibt so gewisse Sachen, die machen mir echt Angst. Das sind so Männer auf Booten, die so große, teure Boote fahren und einfach damit in so einen Hafen reinballern. So Sachen, so Machtinstrumente, die so einfach, und das, wenn ich diesen Unfall immer lese, werde ich immer ganz sauer, weil das hätte alles vermieden werden können. Völlig sinnlos ist Kirsty MacColl da gestorben. Kann man sich auf YouTube, gibt es auch eine Dokumentation drüber, einen BBC-Bericht, glaube ich, angucken. Fairy Tale of New York, der schönste Weihnachts Song, der je geschrieben wurde. Gerade weil die Lyrics so explizit sind und weil Shane McGowan da wirklich einen unglaublichen Text geschrieben hat. Ich höre das Lied jedes Jahr und es stimmt, in dem Video ist Matt Dillon, der junge Matt Dillon zu sehen. Und,
Matt Dillon oder Matt Song, Damon?
Matt Damon? Matt Dillon, der Schauspieler.
Der von Beverly Hills 90210?
Genau. Ah. Ich glaube, hat er da mitgemacht? Das war Johnny Depp, glaube ich. Aber, das war Jump Street.
Also Matt Damon ist nicht Matt Dillon. Der ist auch gestorben vor kurzem, oder? Matt Dillon?
Nee, der lebt noch.
Wirklich?
Mit dem müsste noch leben. Ja, der ist noch nicht so alt. Doch, der lebt noch. Der hat mit Lars von Trier auch einen Film gemacht. Und so, der ist so ein bisschen in New York oder in Amerika.
Ach so, ich verwechsel die. Nein, ich verwechsel Matt Dillon mit. Matt LeBlanc war von Friends. Matthew McConaughey. Wie heißt der andere denn nochmal?
Lass mich ganz kurz noch über Shane McGowan was erzählen. Der war halt sehr beliebt, seine Texte sind unsterblich. Enger Freund, die Dokumentation heißt, glaube ich, einfach Shane.
Luke Perry! Warum komme ich von Matt Dillon auf Luke Perry?
Luke Perry ist gestorben. Sorry. Matthew Perry meinst du? Matthew Perry. So, jetzt haben wir es. Matthew Perry ist gestorben von Friends. So, jetzt haben wir die alten grauen Zellen von Jan Böhmermann noch mal ein bisschen überarbeitet.
Oh Gott, Alter, unangenehm.
Egal, sorry. Egal. Ich glaube, Luke Perry ist aber auch tot. Sind nicht beide tot?
Ist er nicht nächstes Jahr auf große Stadiontour, nachdem er gecancelt wurde, Luke Perry?
Kann ich dir ganz kurz eine Sache sagen? Sind wir nicht bald alle tot, so wie es aussieht irgendwann? Also,
Henry Kissinger ist gestorben, ne, mit 100 Jahren. Da kann man nur die Guten sterben, Jung.
Nur die Besten sterben, Junge. Lass komm, pack noch mal von Onkels was auf die Liste. Nee, und Shane McGowan ist halt mit allen möglichen Leuten befreundet gewesen, bewundert worden, obwohl diese Dokumentation einen wirklich fertigen und auch ein bisschen asozial verhaltenen Typen zeigt. Lohnt sich diese Dokumentation? Flea hat was ganz Schönes geschrieben auf Instagram heute Morgen. Er hat geschrieben, als ich die Pogues in den 80er Jahren gesehen habe, haben mich diese Lyrics, obwohl das so Irish Folk Mucke ist, so ergriffen, dass ich fast weinend neben der Bühne stand. Und danach bin ich zu Shane McGowan gelaufen, habe ihm gesagt, das war eines der schönsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und hat sich Shane McGowan nur umgedreht und hat ihm einfach Bier ins Gesicht gespuckt als Zeichen der Freundschaft und hat dann gelacht und hat ihm einfach das Bier so ins Gesicht gerotzt und er meinte, er hat noch nie von jemandem auf so freundschaftliche Art und Weise das Gesicht vollgerotzt bekommen mit Bier. Und das ist eine ganz absurde, der Typ ist wirklich special gewesen, sehr, also genau das, was mir ein irisches Raubein, und jetzt ist er tot mit 65 Jahren. Viele haben seit Jahren Witze drüber gemacht, wie lange hält das noch aus, lebt er überhaupt noch oder ist es eine Marionette? Fairy Tale of New York von den Pogues und Kirsty MacColl packe ich heute als einzigen Song auf die Liste. Ist vielleicht schon drauf, ein unsterblicher Song. Hast du auch noch was?
Ich habe zwei Songs. Ja, also zum einen habe ich einen sehr schönen Song, der mir einfühlt zum Thema Frank Elsner und Galactica, nämlich den Song Wir rufen dich Galactica von Dota Kerr zusammen mit dem Sänger oder dem Frontmann von Erdmöbel, meine ich. Und zwar...
Ja, der hat eine Duettplatte gemacht, die ist sehr gut.
Francesco Wilking heißt er, glaube ich. Ist das nicht der Sänger von Erdmöbel?
Höchste Eisenbahn.
Genau. Ja, Höchste Eisenbahn, Entschuldigung.
Liebe Grüße.
Durcheinander gebracht.
Früher Tele. Seine Band früher hieß Tele.
Also, nicht Erdmöbel, sondern Francesco Wilking ist von natürlich die Höchste Eisenbahn und Dota Kerr, wir rufen dich Galactica. Und weil er gestorben ist diese Woche, geboren in Fürth, 100 Jahre alt gewesen. Ich würde mal sagen, über Gestorbene nichts Schlechtes. Das übernehmen Monty Python mit Ironie zu seinen Lebzeiten und zu seinen übelsten Aktivitätenzeiten. Monty Python und Henry Kissinger, also einfach mit Ironie und Humor, diesen dann doch streckenweise üblen Kriegsverbrecher und nicht sehr netten Menschen, der aber natürlich auch eine bewegte Geschichte hat und man muss Dinge differenziert sehen, der auch viele gute Sachen getan hat. Der wusste ich auch nicht, mit Ingeborg Bachmann eine Zeit lang zusammen war, 2 Jahre lang in den 60er Jahren und jetzt verstorben ist. Der ehemalige amerikanische Außenminister und ich glaube, guter, bester Freund von Helmut Schmidt, der ihn auch, glaube ich, fast 10 Jahre jetzt über 15 Jahre überlebt hat.
Er war ein bisschen jünger als Helmut Schmidt.
Ja, aber Henry Kissinger von Monty Python als einzigen ausführlicheren Kommentar zum Tod von Henry Kissinger. Den Rest kann man ja nachlesen. Henry Kissinger, eine kritische Betrachtung ist wichtig, auch nach dem Tod. So,
wir haben mir ein paar Leute geschrieben, dass sie das so doof fanden, dass du neulich als Loriot 100. hattest, immer noch mal wieder betonen musstest, dass er ja in der Wehrmacht war.
Nein,
das glaube ich damals jeder war.
Das
haben sie ein paar Leute gesagt, immer dieses Judgy, du kannst diese Zeit und das alles nicht so im Nachhinein so bewerten, dass
ich
man das immer noch mal erwähnen muss.
Ich will gar nicht sagen, dass der hat sich ja, nein, ein ganz toller, großer Komiker, der sehr viel getan hat, aber ich finde, sein Humor steht für eine gewisse Zeit in Deutschland, für eine gewisse Mentalität, ist natürlich perfekt, auch toll inszeniert, die Filme sind fantastisch, kann man, ganz feiner Mensch, da kann man nichts zu sagen, und es heißt nicht, weil ich dann erwähnt habe, dass er in der Wehrmacht war, dass ich finde, dass man den canceln muss, aber ich finde, was mitschwingt und auch zur Erklärung, warum Loriot so groß ist im Nachkriegsdeutschland, warum die Leute den so toll gefunden haben, ist, dass er so fein kritisiert hat, weil den Deutschen gar nichts anderes zuzumuten war, und das hat er natürlich auch gemacht, weil er wusste, wie die Deutschen funktionieren, und zwar bis in jede Verästelung hinein, und der eben den Krieg überstanden hat als schlauer, intelligenter, reflektierter, humorvoller Mensch, aber natürlich auch Teil war von allem, was Deutschland verbrochen hat. Und das muss man bei Loriot mitdenken. Und ich finde den Kontext von Loriot, der ist wichtig. Und es ist total wichtig zu wissen, warum der so ist und warum der Humor auch so erfolgreich war im Nachkriegsdeutschland und warum viele heute immer noch sagen, ja, es wäre schön, wenn Humoristen die Deutschen so ein bisschen schonen würden, weil es ist uns nicht zuzumuten, uns damit zu konfrontieren, wer wir eigentlich sind. Und da gibt es einfach andere Ansichten inzwischen. Und das ist ja nicht nur Loriot, auch Happe Kerkeling und Schmidt und alle Leute,
Leute, die danach kamen, die Loriot toll gefunden haben, sind der Meinung, man muss den Deutschen das natürlich viel mehr zumuten, wie sie so sind und Humor eigentlich viel, viel expliziter manchmal machen, weil sonst entwickelt sich das auch nicht weiter. Nein, ich weiß, was du meinst.
Aber das war jetzt auch nur die Stimme der Hörer und Hörerinnen, die mir das geschrieben haben.
No ja? ist uncancelbar, einer der großen, wenn ich Mount Rushmore im Erzgebirge reinklöbbeln müsste und die vier großen Humoristen, Loriot würde ich sagen, Karl Valentin als so Vorkriegsmann und die anderen beiden kommen nach der Pause. Muss ich ein bisschen recherchieren.
Genau, nach der Pause auch die großen fünf Fickstellungen hier mit Jan und Olli heute. Okay. Um mal wieder ein bisschen lockerer zu werden, Leute.
Und zwar unsere Lieblingsfickstellungen, die wir zwei schon ausprobiert haben miteinander und auch mit den Vorzügen und den Nachteilen für den jeweils anderen und sich selber. Das machen wir gleich vielleicht noch.
Die Welt ist wund, finde ich, weil du heute am Abend mit wund irgendwas gesagt hast. Finde ich einen schönen Titel für die Sendung irgendwie. Die Welt ist wund, ja. Weil momentan ist ja ziemlich viel gerödelt worden auf der ganzen Welt. Wir gucken mal, wie es
hier am ist Ende eure heißt. Zinksalbe zum Hören. Hier ist fest und flauschig am ersten Advent.
Bis gleich.
Meine Philosophie ist, den ordnungsmäßigen Zustand, den erreichen wir nicht. Es ist überhaupt die Frage, ob es wünschenswert ist, den ordnungsgemäßen Zustand zu erreichen. Also die einzige Aufgabe der Polizei kann eigentlich nur darin bestehen, dass man das reibungslose Zusammenleben der Menschen garantiert. Aber garantiert ist zu übertrieben. Versucht zu regeln und zu garantieren. Das ist nur ein Versuch, das klingt ja nicht immer.
Naja. Fest und flauschig ist hier am 3. Mhm. Dezember. Was hast du da?
Oh, kennst du das, wenn du Zwiebeln geschnitten hast mit dem Brot und dir danach das Brot damit schmierst und dann schmeckt das erst nach Zwiebel?
Ja, ekelhaft. Oder wenn man mit Zwiebeln auf dem Brett geschnitten hat und dann was Süßes danach auf dem gleichen Brett schneidet und man das vorher nur so notdürftig abgewischt hat und gedacht, das reicht und dann schmeckt das Süße auch nach Zwiebeln.
Ekelhaft. Ja, das habe ich gerade mit meinem Käsebrot. Ja. Naja, dann esse ich jetzt nicht in der Sendung weiter. Was hast du denn da am Finger gemacht?
Ich hab mich geschnitten. Ich habe mir einen neuen Hobel gekauft, weil ich im Ferienhaus letztens irgendwie gesehen habe, wie geil das ist, einen Hobel in der Küche zu haben. Und ich hatte mal diesen komischen Tupperhobel, den habe ich aber weggetan, weil der mir zu sperrig war. Jetzt habe ich mir einen Hobel von Lurch geholt und habe mir aber die Fingerkuppe weggehobelt, weil ich gedacht habe, ach komm, das bisschen Ingwer, das mache ich mal eben schnell, ohne dass ich dieses komische Halterungsding benutze. Und dann habe ich mir schön die Fingerkuppe weggesäbelt, hier Scheiße, aber ist wieder zugewachsen. Fingerkuppen wachsen ja nach. Genau wie der Daumen, der einzige Finger ist, der wieder nachwächst. Ich habe noch einen dritten Komiker für meinen Mount Rushmore, der großen Komiker. Harpe Kerkeling, Loriot und ich würde auf jeden Fall Karl Valentin, Loriot und Wolfgang Neuss ist mir noch eingefallen.
Ja.
Unterrepräsentiert.
Legende,
absolute Legende. Olli, wir haben heute was vor. Wir kündigen das jetzt schon seit vielen Wochen an und heute ist es soweit. Es ist heute der 3. Dezember, es ist der erste Advent. In 13 Tagen findet der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus statt. Wir haben schon sehr viele Weihnachtszirkusse hinter uns.
Ja. Ich weiß gar nicht, die letzten waren alle ohne Publikum, muss man dazu sagen. Und ich habe mich in dieser doch angenehmen Situation sehr wohl gefühlt, dass man dann irgendwie keine Autogramme, danach dieses ganze Volk, was nicht da auf einen wartet, ja, diese nervt. Traube an
es
Menschen.
Nervt. Ja.
Es nervt total. Wir haben uns da oben in unserem Elfenbeinturm, haben es uns richtig gemütlich gemacht. Aber es muss ja langsam wieder zurückgehen Richtung Mensch, Richtung Volk. Und deswegen haben wir dieses Jahr uns vorgenommen, Publikum wieder einzuladen. Allerdings nur einen sehr geringen Teil, weil die Location, das kann man jetzt schon mal sagen, ist erstmal ganz, ganz wundervoll. Für mich persönlich die schönste Location jetzt schon. Sie bedeutet uns beiden sehr viel, glaube ich, weil wir beide schon mal da drin waren, viele Leute aber auch. Und es passen nicht so viele da rein. Und die, die da hinkommen müssen, die müssen auch wirklich vorsichtig sein, weil da stehen sehr viele Sachen rum. Jan, wollen wir es jetzt sagen, wo es dieses Jahr stattfindet?
Ja, der Fest und Flauschig Weihnachtszirkus steht in diesem Jahr unter dem ganz tollen Motto, in einem Land vor Fest und Flauschig, Weihnachten im Sauriersaal.
Ja, genau. Tatsächlich sind wir im Museum dieses Jahr. Und da, wo ich die ganz viele Jahre, als meine Tochter noch ganz klein war und man nicht wusste, so zwischen 2 und 5, wo man nicht weiß, was man mit dem Kind anfangen soll, ne? Wenn es regnet und du weißt, du musst mal wieder raus, du warst die letzten 5 Tage mit dem Kind vom Fernseher, dann sind wir natürlich ins Museum in den Sauriersaal gefahren und haben dort uns die ganzen Skelette angeguckt, beziehungsweise dort steht auch das längste zusammenhängende Dinosaurier-Skelett der Welt, so viel ich ich weiß, wenn das noch so ist. Und dort werden wir moderieren. Es ist das Museum für
Naturkunde. Naturkundemuseum in Berlin. Am 16.12., das ist ein Samstag um 19 Uhr. Das ist also in ja fast etwas weniger als 2 Wochen. Und es gibt dafür nur 250 Tickets. Und die Tickets, wenn ihr das jetzt hört, gibt es auf der Seite spotify.com/festundflauschig live. Und wir haben lange diskutiert, wie wir das machen, das möglichst gerecht zu machen, ob wir das aufteilen können. Es gab verschiedene organisatorische Schwierigkeiten. Deswegen haben wir uns für folgenden Modus entschieden. Ihr könnt euch bewerben für maximal 2 Tickets. Die Tickets kosten zwischen 50 und 60 Euro. Das klingt erstmal viel, aber wir verdienen da nichts dran. Das ist eine Spendengala.
Für die jetzt schon mal im Voraus entwendeten Knochen, Dinosaurierknochen, die wir dann irgendwie mit Gips nachts heimlich nachbauen müssen und da irgendwie nochmal, bevor dann irgendwie wieder geöffnet wird, da reinstellen müssen an den verlorenen Stellen.
Genau, und wir hatten die Alternative dann zu sagen, wir teilen das Publikum und es gibt Leute, die bezahlen unglaublich viel für eine Karte und dann sind da ganz viele Arschlöcher, die viel Geld bezahlt haben, aber auch viele Leute, die ganz nett sind, aber die Arschlöcher wollen dann vorne sitzen und das fanden wir dann im Nachhinein, wir haben lange diskutiert, ungerecht, deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen einen moderaten Ticketpreis zu organisieren für eine Spendengala, es ist Charity der ganze Abend, alles Geld kommt unseren 4 Spendenzwecken zugute, Spotify drückt auch noch ein bisschen was ab und wir natürlich auch. Und deswegen haben wir uns für moderate Ticketpreise entschieden. Ich weiß, 50 Euro ist auch nicht moderat, 50 oder bis 60, ich weiß gar nicht.
Wahrscheinlich warum. Eher 60, wahrscheinlich.
Ich war irgendwas zwischen 50 und 60 Euro pro Ticket. Aber wir machen das so, dass man die nicht einfach kaufen kann, sondern es können sich jetzt ab sofort, ab heute, ab jetzt, ab 0:01, seit 0:01 über spotify.com/festundflauschiglive könnt ihr euch bewerben. Bis zum 5.12., also bis in 2 Tagen. Bis 5.12., eine Minute vor Nikolaus, am 6.12., könnt ihr euch bewerben dafür. Und dann werden unter allen Leuten, die sich für Tickets beworben haben, die die Bereitschaft signalisiert haben, wir möchten 2 Tickets kaufen, werden Tickets ausgelost. Und jeder kann sich maximal für 2 Tickets bewerben. Und es wird am Ende ausgelost, wer Tickets bekommt, sodass alle ein bisschen was zahlen, aber das auch vor allen Dingen verlost wird, wer die Tickets bekommt. Und es geht nicht darum, wer am meisten Geld bezahlt oder wer am schnellsten ist, sondern es ist ein reines Losglück, was dann zuschlägt. Das ist unser Modus. Ich hoffe, das ist okay. Das ist ein Kompromiss am Ende immer, sowas. Aber das ist am fairsten und wir können kostendeckend da arbeiten und die Dinosaurier-Skelette können abgestaubt werden. Und das Naturkundemuseum Berlin kann sich eine neue IT-Anlage zulegen, weil die sind, wusstest du, dass die gerade gehackt wurden? Naturkundemuseum Nein. Berlin. Die können kaum arbeiten, wissenschaftlich, weil die Computer sind lahmgelegt worden von irgendwem. Und wir zwei sitzen jetzt als alte Podcast-Dinosaurier im Sauriersaal.
Richtig, und wenn wir beide tot sind, werden wir auch ausgestellt. Das ist nämlich der Deal, den wir gemacht haben, dass auch unsere beiden Skelette dort irgendwann mit dem Mikrofon auf so einem Stuhl sitzen wir an so einem Tisch und dann sind wir einfach nochmal da zu sehen für alle. Das ist der große Deal. Also nach unserem Ableben, wenn ihr das hier hört und wir sind beide schon tot, dann geht doch einfach in den Dino-Saal. Da werdet ihr noch Überreste von uns finden, auf alle Fälle. Ich finde das auch für eine einmalige Aktion völlig okay, wenn es jetzt einmal ein bisschen mehr Geld ist. Wir drücken allen die Daumen, aber ich finde es auch gut, dass wir es nicht so gemacht haben, dass die mehr zahlen, in der ersten Reihe sitzen. Sonst haben wir da so Fressen wie Prinz Markus oder so eine Arschlöcher sitzen. Keine Ahnung, die dann da irgendwie nur mit Geld triumphieren können. Und die Wichser will ich nicht auf unserem Schoß sehen. Deswegen, ich wünsche euch allen viel Glück. Aber auch wenn ihr nicht live dabei sein könnt, könnt ihr doch live dabei sein, nämlich vor euren Empfangsgeräten. Weil wie immer wird es dieses Jahr live ausgestrahlt, oder?
Genau, über spotify.com/festundflauschiglive. Das ist der Link, über den ihr euch auch für Tickets bewerben könnt. Wird die ganze Veranstaltung am 16. live übertragen und für alle, die da gar keine Zeit zu haben und gar keinen Bock drauf haben und die weiterhin Spotify fest und flauschig als Audioformat weiterhin gut finden, die können sich das dann in genau 2 Wochen am 17.12. auch als Audiopodcast anhören. Also alle sind im Grunde genommen mit dabei. So, und das Ganze ist unser 7. fest und flauschig Weihnachtszirkus. Wir haben das 7. Jahr jetzt eine Spendengala und wir haben jedes Jahr immer mehr Geld eingenommen und konnten jedes Jahr noch mehr Spenden sammeln. Und in diesem Jahr haben wir uns auf 4 Spendenziele geeinigt, die, glaube ich, ganz gut sind und die hoffentlich alles abdecken und die hoffentlich vor allen Dingen viele Leute dazu animieren, in diesem Jahr vor Weihnachten ordentlich in die Tasche zu greifen und zu spenden. Willst du mal anfangen mit deinem ersten Spendenziel?
Ja, genau. Ich habe es eben schon angekündigt. Also es war wie jedes Jahr. Ich habe so viele verschiedene Spendenziele. Und wenn es nach mir ginge, würde ich gerne 4, 5 Organisationen nennen, die ich gerne gerne unterstützen würde. Geht aber nicht. Ich habe letztes Jahr 3 genommen. Ich habe mich jetzt, auch wenn das jetzt, ich habe gerungen bis gestern, was ich jetzt mache. Und es gibt so ein paar Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Und das eine ist tatsächlich auch gekommen dadurch, eine Sache, die, weil ich ja gar nicht so viel im Internet bin und auch versuche, mich fernzuhalten, auch von Verletzungen, weiß ich aber, dass es viele junge Menschen sind, für die das einfach Teil des Lebens ist, im Internet zu sein und auch die dort bedroht werden. Für ihre politische, für ihre sexuelle, für ihre eigene Haltung, für eigene Ansichten in ihrem Leben. Und es gibt die Organisation Hate Aid. Und die stehen diesen Menschen zur Seite, die irgendwie gemobbt werden, die auch Gerichtsverfahren haben, die ungerecht an Pranger gestellt werden. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Vielen lieben Dank an Isa Poppensieger. Das ist die Bassistin in meiner Band, die mir diese Organisation empfohlen hat. Du hast dich, als ich das gesagt habe, gerade tierisch gefreut darüber, weil du diese Organisation auch gut kennst und, glaube ich, nicht von mir das erwartet hättest.
Nee,
aber wenn man mal,
überhaupt nicht wenn man von dir
mal
erwartet.
Über, aber wenn man, ja, aber ich habe da so ein bisschen Verständnis für gekriegt, wenn man einerseits überlegt, dass dieser ganze Hass, wie ich gerade gesagt habe, wie dieser Echt-Doku und ähnliches, ins Netz, wo du anonym Menschen aufs Tiefste beleidigen kannst. Und ich selber kann das auch über Jahre immer wieder sagen, es hört ja nicht auf, dass Leute fies, missgünstig sind, sich wirklich Zeit nehmen, dich zu sabotieren oder auch zu drangsalieren oder irgendwas zu sagen. Und das kann Ausmaße haben, die dein ganzes Leben betreffen. Und wenn du dann niemanden hast, der an deiner Seite ist, dann bist du ziemlich am Arsch. Hate Aid ist eine Organisation, die davon lebt, dass man Spenden generiert und die ein bisschen unterstützt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr aufrechte und sehr gute Sache, die ich gerne unterstützen möchte dieses Jahr. Dass dazu kommt, jetzt kommst du gleich mit deinem ersten Spendenziel, dass wir natürlich uns vorab gesprochen haben und 4 Sachen flächendeckend versuchen irgendwie, so gut es geht, abzudecken, 4 Bereiche. Und das ist jetzt einer von mir. Ich bin dieses Jahr ein bisschen für online zuständig, sagen wir mal so, und habe hateaid.org, könnt ihr euch gerne mal informieren, als erstes Spendenziel für mich entschieden.
Genau, und wo ihr gerade im Internet seid und versucht, euch Tickets zu organisieren für Weihnachten im Sauriersaal am 16. Dezember um 19 Uhr im Naturkundemuseum Berlin, dann könnt ihr direkt auch einen weiterklicken, nämlich auf festundflauschig.betterplace.org, denn zeitgleich mit der Ticket-Hotline ist auch die Spendenseite freigeschaltet. Wir sammeln Spenden fast einen Monat lang oder etwas über einen Monat vom 3., also heute, 12. bis zum 8.1. Das ist immer Tradition, dass wir einen Monat sammeln und der Weihnachtszirkus so ein bisschen die Mitte ist und wir dann da im Weihnachtszirkus live nochmal ordentlich auf die Trommel hauen. Also ab sofort könnt ihr für unsere 4 Spendenzwecke spenden. Der 2. Spendenzweck kommt von mir und das ist eine Organisation beziehungsweise eine Stiftung, die ich sehr gut kenne, für die ich schon bei Veranstaltungen mal aufgetreten bin oder mal irgendwie mitgemacht habe. Aber vor allen Dingen kenne ich sie als Besucher und so habe ich sie kennengelernt. Ich bin vor vielen Jahren immer, wenn Karneval war in Köln, weil ich es nicht ertragen habe, immer nach Weimar gefahren. Und in Weimar bin ich dann vor allen Dingen erstmal durch diese Disneyland-Altstadt gelaufen, wo irgendwie hier kotzte Schiller und hier hat Goethe sich einen runtergeholt und so. Aber spannend ist natürlich Weimar vor allen Dingen auch, weil es in der Nähe von Weimar, also wirklich wenige Kilometer in einem Buchenwald, in einem Wald auf einem Hügel über Weimar, das Konzentrationslager Buchenwald gibt. Und das Konzentrationslager Buchenwald und die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald ist in Trägerschaft einer Stiftung. Die Stiftung heißt Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Das sind 2 ehemalige nationalsozialistische Konzentrationslager. Und die machen wahnsinnig viel, abgesehen davon, dass sie die Gedenkstätte pflegen und darauf achten, dass da keine Idioten reinkommen, machen sie vor allen Dingen wahnsinnig viel Bildungsarbeit, laden ein zu Diskussionsforen, machen Jugendarbeit in Schulen, sind unterwegs in ganz Thüringen, aber auch darüber hinaus und klären die Leute auf darüber, was dort passiert ist und sorgen dafür, hoffentlich, dass sowas nicht wieder passiert und nicht mal in Ansätzen wieder passiert. Und ich weiß, dass da sehr viele engagierte Leute arbeiten, die es auch nicht immer leicht haben, ehrlich gesagt, weil auch die Fördermittel, die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora bekommen, sind zum einen vom Bund, aber auch sehr stark vom Land abhängig. Und wie ihr alle wisst, Thüringen ist ein ziemlich wackeliges Land und es gibt Leute, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass solche Gedenkorte, solche Gedenkstätten und solche Bildungsträger wie die Gedenkstätte Buchenwald oder Mittelbau Dora keine Kohle mehr in Zukunft bekommen. Und ich finde, zum einen als Anerkennung für die Leistung, die Bildungsarbeit und die Gedenkarbeit der letzten Jahre, aber auch mit Blick nach vorne, finde ich das super, die zu unterstützen und fände das toll, wenn die möglichst viel
Geld bekommen würden, weil sie es gut gebrauchen können. Haushaltssperre und die Kürzung von Geldern für soziale Zwecke ist ein Riesenthema. Das kommt gleich auch noch in anderen Spendenzwecken. Aber wahrscheinlich werden auch diese Stiftungen davon betroffen sein, dass für sowas dann kein Geld mehr da ist. Das wäre mein Spendenzweck, der Spendenzweck Nummer zwei. Die Stiftungen, Gedenkstätten, Buchenwald und Mittelbau Dora. Und die Website dazu ist stiftung-gedenkstätten.de, wenn ihr euch das anschauen wollt, was die so machen.
Ja, super, da haben wir schon mal zwei Spendenziele. Und genau, das dritte von mir, ich mach mal gleich einfach weiter, ja. Ich habe es schon angekündigt letztes Mal, ich würde gerne irgendwas wieder machen. Ich habe schon mal ein Kinderhospiz unterstützt, und zwar die Sternbrücke in Hamburg. Christina Blum kam vor 2 Jahren zum ersten Mal zu mir, als ich in Cottbus gespielt hat. Sie arbeitet für ein Kinder- und Jugendhospiz, das nennt sich Pusteblume, sitzt in Burg im Spreewald, und die gibt es seit 2020. Jetzt ist es so, dass ganz viele Hospize unterstützt werden mit Prominenten. Aber dieses Hospiz hat noch keine Unterstützung. Wie gesagt, sind noch relativ neu und versuchen gerade, und dieser Zeit ist es gerade sehr schwer. Jetzt war Corona, wie willst du da Spenden generieren? Du hast keine Möglichkeit. Sie hat mir sehr lange geschrieben, und ich möchte mal ganz kurz was vorlesen. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Jedes Kinder- und Jugendhospiz ist auf Spenden angewiesen, da der Aufenthalt der Eltern nicht von den Kassen refinanziert wird. Daher haben bereits bekannte Hospize oft Personen aus dem öffentlichen Leben als Botschafter, zum Beispiel Sebastian Krumbiegel oder Roland Kaiser. Das Kinder- und Jugendhospiz Sterntaler in Hamburg wurde aus Sternbrücke in Hamburg wurde auch bereits von Olli neulich berücksichtigt, was sehr toll ist. Wir kämpfen die ganze Zeit darum, Spenden zu finden. Es wäre toll, und ich unterstütze Sie wirklich gerne, wenn unser Haus berücksichtigt werden würde. Ich habe ein paar Mails gekriegt von ganz liebe Grüße an Christina, die mich mit ihrer Tochter besucht hat bei meinem Konzert in Cottbus, mir lange und ausführlich davon erzählt hat. Und was soll ich sagen? Es ist eine Sache, die mich einfach immer berührt. Ich kann noch mal die Geschichte erzählen vom Wünschewagen, auch eine Johanniter-Organisation, die mich immer noch berührt. Und ich weiß es nicht. Ich kann einfach nur sagen, dass ich glaube, es eines der schlimmsten Sachen ist, sein Kind beerdigen zu müssen und in den Tod begleiten zu müssen. Und ich möchte das einfach unterstützen. Und ich finde, die haben es verdient, dass man den Fokus auf die legt. Und deswegen ist das Jugendhospiz und Kinderhospiz Pusteblume mein zweites Spendenziel.
Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Spendenziele.
Ja.
Auf festundflauschig.betterplace.org könnt ihr ab heute spenden bis zum 8.1. Wir machen das natürlich auch, und viele andere, ich würde gerne,
ich habe nämlich schon seit längerem hier
Kida Ramadan vorbereitet.
Kida Ramadan noch um 20.000 Euro am Pumpen gerne. Ich weiß, dass du ja nicht immer willst, dass der eine, aber ein kleines Quiz in unserer Sendung im Dino-Raum möchte ich gerne vorbereiten, dass einer 500 Euro mehr zahlt, entweder du oder ich. Also ich habe so ein kleines Quiz
vorbereitet. Aber das finde ich ungerecht.
Die Leute lieben
ja, Quiz. Ja, aber stell dir mal vor, wir würden dann, das würden wir gar nicht aushalten, wenn einer mehr spenden
würde. Am Ende sagt der andere, komm, ich schmeiß das. Ich weiß, einfach fürs Game, fürs Spiel, für den Thrill.
Ja, Quiz ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das vielleicht auch als kleine Vorwarnung. Fest und flauschig Live-Ausgaben. Gerade wenn wir im Schatten von Dinosauriern stehen, als Podcast-Dinosaurier. Es artet oft ein bisschen aus, also nehmt euch am besten nichts weiter vor, wenn ihr nach Berlin kommt, wenn ihr Tickets bekommt. Das kann sein, dass es länger geht und dass es so ab ungefähr 22 Uhr auch echt langweilig wird.
Und unangenehm wird.
Und unangenehm.
Aber arbeiten wir denn mit oder ohne Alkohol dieses Jahr? Das ist nur mal kurz, möchte ich gerne
klären. Müssen wir langsam, also ich hätte Bock, mich mal ordentlich zu besaufen. Die Frage ist, inwieweit man das verantworten kann im Angesicht der Dinosaurier, und auch die Ernsthaftigkeit unserer Spendenzwecke wird das ja so ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Andererseits ist halt auch natürlich mega lustig. Lass uns das mal offen lassen erstmal, was
wir
da so genau
machen. Ja, wir lassen das erstmal offen. Die Leute denken ja sowieso immer, dass wir betrunken sind. Also bei mir jedenfalls. In der letzten Sendung, als ich da hier so reingestolpert bin, so wie, na, was haben wir ordentlich breit, oder? Ich habe lange kein Alkohol getrunken. Ich bin komplett nüchtern. Ich glaube, es ist inzwischen einfach Restalkohol, den ich aus meinem Körper, also aus Ecken rausziehe.
Aus den 20er Jahren. Ich sag mal, ich schmecke hier noch immer. Auf einmal kommt hier irgendwie so
Blue Curaçao
oder grüner Apfel von Behrensen. Woher kommt das denn? Nee, saurer Apfel.
Der Körper kann bis zu 20 Jahre in verschiedenen Ecken des Darms Alkohol absorbieren und dann später los. Und das ist bei mir ab und zu der Fall. Wenn ich zu viel wackel, zu viel tanze oder so, dann löst sich da irgendwo noch so ein Plastikbecken mit Alkohol.
Wie so Bubble Tea, so eine Bubble Tea Blase im Darm, wo dann noch so ein altes, also verkapselter Alkohol von 1998 noch drin ist.
Richtig, so ist das bei mir. Kommen wir zu deinem vierten Spendenziel, genau, beziehungsweise zweiten.
Mein zweiter Spendenzweck oder mein zweites Spendenziel, aber insgesamt unser viertes Spendenziel, ist auch eine, ich sag mal, eher kleinere Organisation, ein eher kleineres Projekt. Und dazu muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Es gibt in Sachsen-Anhalt natürlich wie überall organisierte und sehr gut organisierte LGBTQ+-Verbände und Leute, die sich da um Sichtbarkeit kümmern. Es gibt einen sehr engagierten CSD-Verein, Verband in Sachsen-Anhalt, der sich darum kümmert, dass der Christopher Street Day auch in Bundesländern stattfindet und dass da für Sichtbarkeit gesorgt wird. In Bundesländern, wo Sichtbarkeit vielleicht politisch nicht gewünscht ist oder die Gesellschaft sagt, ja, sichtbare, schwule, Lesben, Queer-Leute, die können dann einfach nach Berlin gehen, die haben hier bei uns in Sachsen-Anhalt nichts zu suchen. Aber es gibt natürlich Leute oder zu Recht völlig sehr viele Leute in Sachsen-Anhalt, die sich das nicht bieten lassen und die keinen Bock haben, sich irgendwie klein zu machen und die einfach sagen, hey, so bin ich halt und deal with it. Und es gibt vor allem noch viel mehr Menschen, die irgendwie sind, aber dazu noch nicht stehen können, die ein Umfeld haben, was sie dazu zwingt, sich selbst zu verleugnen, die sich nicht trauen, aus sich herauszugehen, die sich selbst für einen Freak halten, weil sie mit niemandem in Gespräche kommen, die ihnen dann sagt, nee, es ist alles gut, du bist gut so, wie du bist und sei stolz, egal wie du bist. Und das ist in Städten wie Köln ist das, da beschweren sich die Leute, wenn es keinen Christopher Street Day gibt und man nicht schon irgendwie, wenn der eine gerade vorbei ist, sich auf den nächsten freuen kann. Es gibt aber auch Regionen in Deutschland, wo Leute, die queer sind, die anders sind als vermeintlich die Normalität, es wirklich schwer haben. Und ich möchte deswegen die Aufmerksamkeit lenken auf ein Projekt in einer Stadt, die mir sehr viel bedeutet, aus verschiedenen Gründen, nämlich die kleine Stadt Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
Köthen!
Kenne ich Köthen. Liegt südlich von Magdeburg, nördlich von Halle-Saale, in der Nähe von zwischen Leipzig und Magdeburg, würde ich sagen. Ist eine kleine, eher kleinere Stadt oder eine mittelgroße Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und auch Köthen hat sich einen Christopher Street Day gewünscht und 2024 soll der erste Christopher Street Day in dieser kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt stattfinden. Dazu sollten jetzt die ersten Gruppenorganisationen, die ersten Leute haben sich getroffen, sollten sie oder wollten sich treffen, aber dazu kam es nicht so richtig oder es gab einige Schwierigkeiten, denn das erste Treffen für die Organisation des Christopher Street Days in Köthen sollte eigentlich stattfinden am 6. November, also vor etwas weniger als einem Monat. Im städtischen Jugendclub in der Martinskirche. Aber der städtische Jugendclub hat kurzfristig dann abgesagt und hat gesagt, nee, ihr könnt euch hier doch nicht treffen, weil er wurde irgendwie beschmiert, es gab Schmähanrufe, es gab Kritik, irgendwelche Faschos haben Druck gemacht, dann kam die Polizei und ich sag mal so, es ist nicht sehr förderlich für die Organisation von Christopher Street Dates, für die Versammlung von Leuten aus der LGBTQ-Community, Plus-Community, wenn die Polizei vor der Tür steht und man in einem Bedrohungsszenario sich auffällt. Zum Glück hat dann die Hochschule in Köthen irgendwie noch einen Raum zur Verfügung gestellt oder Hochschule Anhalt, sodass dann doch schon stattgefunden hat. Aber der Verein oder die Initiative, die sich um solche Projekte und viele andere Projekte kümmert, ist das Projekt oder die Initiative Partnerschaft für Demokratie in Köthen-Anhalt. demokratie-in-köthen.de. Und diese Initiative ist mein zweiter Spendenzweck. Das ist ein bisschen tricky, weil diese Initiative, wenn man dieser Initiative spenden möchte, ist in Trägerschaft der evangelischen Stiftung, der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannes Bernburg. Aber das Geld, was an die Partnerschaft für Demokratie in Köthen geht, wird 100% dahin ausgeschüttet. Also die Spende ist zweckgebunden und die machen unter anderem eben sowas, dass sie in Köthen dafür sorgen, ja, dass der CSD organisiert wird. Aber nicht nur das, sie machen Theaterprojekte für Schülerinnen und Schüler, interkulturelle Veranstaltungen, haben jetzt hier bei den Orange Days, also dem Aktionsjahr gegen Gewalt, gegen Frauen mitgemacht, sind wahnsinnig engagiert und da, was ganz wichtig zu wissen ist, die Initiative Partnerschaft für Demokratie in Köthen darauf angewiesen ist, finanziert zu werden und ab 1.1. die Haushaltssperre greift, sind im Grunde genommen alle Leute, die da arbeiten, ab 1.1. arbeitslos. Es gibt kein Geld mehr ab 1.1. und alle Projekte müssen erstmal auf Eis gelegt werden, weil die Bundesregierung sagt, ja, wir haben andere Sorgen und wir müssen die Pendlerpauschale irgendwie finanzieren und auch der Dienstwagen ist auch wichtig und so. Da können wir uns jetzt hier nicht um Köthen und Sachsen-Anhalt kümmern oder den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
Deswegen, hast du genauso wie ich ein etwas größeres und flächendeckenderes und ein etwas kleineres Spendenziel beziehungsweise örtlich gebundenes. Finde ich super. Haben wir 4 Spendenziele. Jetzt sind wir wieder Leute vor den Empfangsgeräten und sagen, ach Mensch, aber das hätte auch mal was verdient. Oder das stimmt auch alles. Ich habe alleine von meiner Bassistin, von Isa, 4 Organisationen bekommen, die ich am liebsten alle unterstützen möchte, wenn es danach geht. Aber wir müssen uns, und das hat auch, deswegen haben wir es auch, glaube ich, bis heute rausgezögert, weil ich mich nicht entscheiden konnte und ich halt verschiedene Spendenziele auch habe. Ich werde auch in meiner Insta-Story jetzt im Dezember nochmal einige Sachen, die ich für lohnenswert halte, versuchen ein bisschen zu pushen. Das ist mir wichtig. Dann habe ich auch angerufen, beziehungsweise mal angeschrieben, die Lebenshilfe, für die ich letztes Jahr gespendet habe, und war einfach mal neugierig. Ich habe mal gefragt, was die mit unserem Geld gemacht haben. Dazu könnte ich jetzt was vorlesen, mache ich jetzt aber nicht, weil ich weiß, dass es jetzt sehr sachlich ist und wir können das nächsten Mittwoch auch noch machen. Es ist auf alle Fälle, das wollte ich nur mal zeigen. Ich werde nächsten Mittwoch mal eine Mail vorlesen, damit ihr auch mal seht, was denn mit dem Geld passiert und dass es nicht nur darum geht, dass wir uns kurz auf die Schulter klopfen wollen, sondern lange überlegen, dass wir wirklich Spendenziele finden, die das auch gebrauchen können. Ja, und das dauert halt immer eine Zeit und natürlich gibt es noch viele andere. Wir versuchen jedes Jahr einen kleinen Teil dazu beizutragen. Das ist alles, was wir tun können. Und vielleicht mal nachzufragen, was mit dem Geld passiert, lesen wir auch nochmal vor. Finde ich ganz interessant.
Haben wir letztes Jahr auch, also ich habe auch noch ein paar Sachen, die wir dazu noch beitragen können und würde auch gerne nochmal vortragen, was in den letzten Jahren mit dem Geld passiert ist.
Nur, genau, das können wir mal machen.
Um die Summe nochmal zu nennen, im letzten Jahr haben wir Spenden eingenommen in Höhe von 1,3 Millionen Euro in einem Monat. 23.560 Spenderinnen und Spender
war das,
haben geschmissen. Das war unser absoluter Rekord bisher. Und ich meine, wir haben jetzt tolle Spendenzwecke. Ich trage sie noch einmal ganz kurz vor, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Zum einen gehen unsere Spenden in diesem Jahr an Hate Aid, dann an die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, an das Kinderhospiz Pusteblume in Cottbus und an die Partnerschaft für Demokratie in Köthen. Das sind unsere 4 Spendenzwecke. Das sind sehr breite Spendenzwecke, teilweise lokal, aber teilweise auch bundesweit und sehr breit. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Und wer spenden möchte, kann das bitte ab sofort tun auf festundflauschig.betterplace.org. Wir wollen das nicht zum Wettbewerb machen, aber wir haben den Ehrgeiz, dass wir besser sind als letztes Jahr. Es wäre schön. Es wäre schön.
Also den Ehrgeiz haben wir, versuchen alles rauszuholen, euch auszumelken und aber auch selber unseren Teil dazu beizutragen und euch auch eine fantastische Weihnachtsshow zu bieten, Jan. Ich werde mich richtig vorbereiten dieses Jahr. Wir werden nüchtern in die Sendung starten, das ist schon mal wichtig.
Aber vielleicht saufen wir.
Aber ich würde so gerne mal mit dir, auch so, guck mal, da bin ich immer so ein bisschen neidisch auf die Kaulitz-Brüder. Die machen dich immer am Cocktail am Anfang der Sendung und reden darüber, was für ein Cocktail sie trinken.
Ich lege Offenlegung. Ich habe in diesem Jahr meinen ersten Gin Tonic mit einem Botanical getrunken. Ich weiß, wie es schmeckt. Ich habe meinen ersten Gin Tonic getrunken.
Was ist denn mit so einem Wildberry Lillet?
Nur wenn Nina Schuber mir den zubereitet, aber die ist jetzt abgehoben, die hat jetzt eine 1Live-Krone gewonnen.
Ja, aber zu Recht. Ich mag die Songs von der. Ich finde das irgendwie cool. Ich finde die so eine coole Stimme und so. Das ist so Peter Fox irgendwie finde ich es cool.
Nein, ich weiß, war ein Witz. Natürlich finde ich Nina Schuber auch fantastisch. Die hat schon bei uns in der Sendung...
Kann Nina Schuber mir mal jetzt ganz kurz sagen, ob das, als ich meine Platte aufgenommen habe, war unter mir auch ein Studio und wir haben uns immer zum Zigarette rauchen. Also da war ich da immer so auf so einem Flur.
Du aber nicht, glaub, du hast nicht geraucht.
Nee, ich wurde aber ich glaube, Nina Schuber war da auch. Also ich bin mir unsicher, weil irgendjemand mal, die kenne ich doch, das ist doch die und die und ich kenne ja niemanden mehr. Aber falls Nina Schuber mir irgendwann mal sagen kann, ob sie das war, dann würde ich einfach nur wissen wollen, weil ich habe keine Ahnung, ob du es warst, aber alle Fälle, Songs sind sehr gut. Also ich habe ein paar Lieder jetzt im Radio gehört, ich finde das irgendwie gut. Keine Ahnung.
Ich habe auch Paula Hartmann mit den Giant Rooks, habe ich bei der 1Live Krone gesehen am letzten Donnerstag, auch richtig gut.
Also ja, ist richtig, super. Ist Paula richtig gut. Es gibt gute Künstlerinnen. Ich glaube, man kann jetzt ruhig auch sagen, dass in den letzten Jahren sich vor allem im musikalischen Markt doch einiges sich getan hat, was so weibliche Künstlerinnen angeht. Und es gefällt mir sehr, sehr gut, dass es dann nach langem Gerede auch wirklich eine Entwicklung meinerseits gibt. Jetzt will mir Leute sagen, aber das sind doch jetzt nur 2 Namen, die du gesagt hast. Ich kriege Unmengen von Künstlerinnen hier auch von Leuten angeboten, die irgendwie sagen, pack das mal auf die Liste oder pack das mal auf die Liste. Oft finde ich aber auch, und das kann man jetzt auch mal sagen, egal ob Mann, Frau oder was anderes für ein Geschlecht, Musik auch einfach scheiße. Und das sage ich jetzt einfach mal hier, weil man das sonst nie sagt. Ich kriege auch so viel Scheiße zugeschickt, wo ich dann einfach denke, oh Alter, was willst du denn jetzt? Hast du noch nicht geahnt, was für Musik ich gut finde? Weil es muss ja auch so ein bisschen mir gefallen, beziehungsweise ich muss das Verständnis haben.
Der was hört dich ab? Also, es gibt ja so Songs, du weißt, wie beim Tatort gucken, du weißt nach 10 Sekunden, ich habe keinen Bock auf den Scheiß mehr. Was turnt dich am meisten ab, wenn du Musik zugeschickt bekommst? Wo sagst du als erstes, das ist scheiße?
Ganz oft ist es Musik, die so ähnlich ist wie meine. Weißt du, okay, was ich meine? Indie-Gitarren so, ey, und was ich auch immer hasse, ist, wenn Leute, hey, wir haben hier einen Song aufgenommen über diese verlorene Zeit, in der wir uns gesellschaftlich alle befinden und wollten das mal in so einen Song packen. Der Song heißt, nichts passt mehr oder so. Und dann hörst du noch zwei und dann kennst du die Akkorde schon und denkst, ja, das ist, habe ich auch alles schon. Das ist ungerecht und fies. Und ganz oft ist es auch einfach so Trap-Scheiße, die am Rechner gemacht wurde. Das kann ich auch nicht so ab.
Ich finde es immer echt unerträglich, wenn ich einen Song höre und lyrisch denke, was willst du denn eigentlich sagen? Du laberst doch nur rum. Es gibt auch manchmal so super geile Kompositionen, Songs, die wirklich vielschichtig und geil sind und dann fängt der Sänger oder die Sängerin an und dann denkst du so, ja, Alter, erstmal ist das prätentiös ohne Ende, du singst wie jemand, wie ein Schauspieler, Alter, und dann ist es lyrisch so, dass dann keine Geschichte, niemand will nichts sagen, hat nichts zu sagen und das hört man leider sehr schnell und man hört es auch sehr schnell, wenn jemand was zu sagen hat und auch der Druck dahinter ist und die Energie, mit der man was sagen möchte und idealerweise kommt beides zusammen und wenn jemand rumlabert in einem Song, es macht mich auch echt wütend, leider. Je besser produziert mich und je auch schlechter die Lyrik, desto wütender macht mich das.
Darf ich kurz Werbung machen?
Gerne, ja, gerne.
Dich. Was denn? Nächste Woche, Freitag, kommt meine neue Single Am Rand der Zeit raus. Ja. Und dieses Lied bedeutet mir viel. Es ist jetzt ganz anders als die erste Single. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, die in einer Kneipe von Berlin spielt. Und das ist so vielleicht meine erste richtige Berlin-Geschichte, obwohl ich seit 18 Jahren hier lebe. Als ich 2005 nach Berlin gezogen bin, kannte ich hier kaum jemand. Am Wochenende bin ich oft nach Hamburg gefahren, um alte Freunde zu treffen. Ich habe lange gebraucht, um mich an Berlin zu gewöhnen.
Viele Wohnungen hast du durchgenommen. Ich war bei vielen dabei.
In Hamburg. In Hamburg noch mehr. Und eine Sache, die ich ja tatsächlich häufig hier gemacht habe, ist, dass ich in Kneipen gegangen bin, in so richtig Berliner Kneipen, die es inzwischen auch alle fast gar nicht mehr gibt. Ich bin nach Wedding gefahren, ich wollte diese Stadt kennenlernen, bin oft ohne Navi einfach rumgefahren durch Berlin und habe viele Kneipen und viele aussterbende Welten gesehen. Und eine Geschichte hat mich einfach so berührt damals, dass sie mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ich saß alleine in so einer Bar, ich bin, hab ein Bier getrunken, hab mir die Leute angeguckt und auf einmal kam so ein Typ, den sie alle kannten, in die Bar rein. Das war, ich weiß noch genau, wo das war. Und er meinte dann, ich bin schon mit meinem Papa hier trinken gewesen. Und er war eindeutig gezeichnet vom Leben, war schon über 60 Jahre alt. Und hat dann immer wieder erzählt, mein Papa hat mich hierher gebracht und ich gehe jetzt immer noch hier trinken. Und das alles war so eine verlorene Gestalt und so eine verlorene Welt, die auch immer mehr ausstirbt. Und ich habe das versucht, in einen Song zu packen. Ich will jetzt gar nicht euch von dem Song überzeugen. Der kommt raus. Und worauf ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass Hagen Decker sein erstes Video wieder seit vielen Jahren, glaube ich, gedreht hat. Das ist der eine von den beiden, die Sucht und Süchtig den Podcast machen, den ich hier beworben habe.
Habe ich schon in der Insta-Story von ihm gesehen. Ich dachte, was ist denn das für ein Set? Wo sind die denn jetzt da gerade? Warum ist der in Ollis Musikvideo? Hä?
Genau, weil er der Regisseur von meinem zweiten Video ist. Und ich freue mich da sehr drüber, weil ich Hagen sehr mag, auch wenn wir nicht viel Kontakt haben, aber wir schreiben ab und zu. Und ich habe ihn einfach spontan gefragt, weil es hat mich so berührt, seine Geschichte, seine Drogengeschichte, was er alles verloren hat und wie verzweifelt er war. Und ich will mich jetzt hier nicht als großen Spender, der jetzt irgendwie versucht, jemand, aber ich weiß, dass der gute Videos drehen kann. Ich weiß, dass er eine Menge Talent hat. Und ich wollte dem so gerne die Möglichkeit geben, Video zu drehen. Und wahrscheinlich hätte es auch jemand anders sonst gemacht, früher oder später, weil das einfach ein sehr talentierter Typ ist. Video kommt nächste Woche raus und ganz liebe Grüße an Hagen. Und ich bin ganz glücklich. Ich spiele in dem Video übrigens gleich schon mal gesagt, nicht mit. Ich bin sowieso nicht so gerne in
Videos. Du hast die Zeit nicht gehabt. Du musst es arbeiten.
Ich war auf Tour und ich musste arbeiten. Aber ich freue mich total drauf und ganz liebe Grüße auch an den John und an Hagen von Sucht und Süchtig, die glaube ich inzwischen die dritte Staffel schon absolviert haben. Arne von Tokotronic war da, hat seine Geschichte erzählt. Unheimlich berührend. Sehr viel Viele Leute haben sich dem schon anvertraut. Dieser Podcast ist echt wichtig, weil er einfach auch ein Thema mal beschreibt. Beleuchtet, was von vielen Leuten immer abwirkt. Na, guck mal, der ist ja ein Druffi, der ist ja drogenabhängig. Warum wird man drogenabhängig? Warum verliert man sich in dieser Welt? Warum gibt es diesen einen Punkt im Leben, wo andere aufhören mit dem Kiffen, mit anderen Drogen nehmen und andere machen weiter, kriegen absolutes Suchtverhalten und das alles muss auch irgendwie mal besprochen werden und das alles hat auch eine Ursache, warum man so wird, wie instabil man im Leben ist, warum man so geworden ist. Dieser Podcast beleuchtet das sehr, sehr gut. Das muss ich noch einmal kurz sagen. Eine der wirklich guten Sachen. Ganz liebe Grüße an Hagen. Nächste Woche kommt das Video raus, jetzt hier noch Werbung gemacht. Ja.
So, und jetzt machen wir nochmal gemeinsame Werbung, nämlich für Fest und Flauschig und den Weihnachtszirkus. Ab sofort sind die Spendenschleusen geöffnet. festundflauschig.betterplace.org. Spenden gehen bis zum 8.1. Wir nehmen Unternehmensspenden, auch von schlimmen Unternehmen, ist uns scheißegal. Wir nehmen auch eure Bitcoins, wenn ihr die vorher bei PayPal irgendwie einzahlt, über Coinbase, keine Ahnung. Wir nehmen alles, was Geld ist, und das kommt unseren vier Spendenzwecken zugute, nämlich der Partnerschaft für Demokratie in Köthen, die kein Geld mehr hat ab dem 1.1. Kinderhospiz Pusteblume Cottbus für Kinder und Jugendliche, die todkrank sind und deren Familien. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald Mittelbau Dora für Bildungsarbeit, Gedenkstättenpflege und das Bewahren des Gedankens nie wieder. Und die gemeinnützige Organisation Hate Aid, die sich bundesweit darum kümmert, dass Hass im Netz keine Chance hat. Das sind die vier Spendenzwecke, und die kann man alle ansteuern über die Website festundflauschig.betterplace.org. Der Gesamtbetrag wird genau durch vier geteilt und richtig an jeden ausgeschüttet. Und wer Tickets haben möchte oder die Veranstaltung sehen will, am 16.12. spotify.com/festundflauschiglive. So.
Und genau, und der Dresscode für die Veranstaltung, für die 250 Gewinner, ist dieses Jahr mal nicht schwarz und Lack und Leder, sondern wir machen bunt. Wir wollen dieses Jahr, Dresscode ist bunt, ist wild, seid frei. Jan und ich machen mit allen 250 Leuten nach der Sendung, auch deswegen ist der Preis hoch, noch ein Selfie, ja?
Wirklich?
Das habe ich auf alle Fälle, ja, das machen. Jan, weil auch du musst mal wieder was tun. Und wir machen, das sind 250 Leute. Die sind schnell abgefertigt, wirklich.
Das dauert ewig, 250 Leute. Und wir müssen danach noch irgendwie Sachen aufnehmen für die Winterpause und so. Du weißt genau, wie das wird, dann haben wir hinterher keine Energie mehr. Und dann bringt Max extra Aufnahmesachen mit, und dann sagen wir hinterher beide, oh, wir haben keinen Bock mehr, wir können nicht mehr. Und dann sagt Spotify wieder, ja, wo sind denn die Clips für die Weihnachtszeit? Und dann sagen wir, ja, wir hatten keinen Bock mehr. So wird das wieder werden, weil wir Selfies dann machen für die Leute. Denk doch mal ein bisschen mehr an Spotify und nicht immer an die Menschen.
Ich muss an die Menschen, ich bin der Mann des Volkes von uns beiden, Jan. Ich muss an die Menschen denken.
Das lasst du dazu. Ich überlege, ob ich wirklich mal Fine frage, unsere Kostümbildnerin vom ZDF-Magazin, ob die mir ein Kostüm organisiert, weil ich war die letzten Jahre angewiesen auf deine Gnade, dass du mir so einen stinkenden Wollpullover aus deinem Second-Hand-Schrank da mitbringst. Wirklich, du hast mir letztes Jahr einen Pulli, da war noch ein Spermafleck von dir innen drin. Ich hab's genau zu Hause gesehen.
Hör auf.
Was war wirklich?
Ich wichse doch nicht in meine Pullis, Alter.
Wo rein denn sonst?
Socke. Klassisch.
So, aber ich möchte dich dieses Jahr überraschen mit einem Kostüm, und das wirst du erst sehen, wenn ich die Bühne betrete. Es wird so ein bisschen wie eine Hochzeit.
Also du kommst als Drag Queen dieses Jahr, ich weiß.
Ich komme an der Hand von Michael Krause, der führt mich im Mittelgang im Dinosauriersaal durch die Leute, und die werden sich alle umdrehen. Es wird wie eine Hochzeit werden, du weißt aber nicht, wie ich vorher aussehe. Das mache ich dieses Jahr.
Also, ich würde einfach dieses Jahr mal wieder, nachdem ich letzten Jahr immer klassisch im Anzug wiederkommen. Mhm. Steht mir gut.
Oh, weißt du, wen ich frage? Ich frage Jessica Parker, die war bei Böhmi Brutzelt. Die ist im BKA-Theater, die kennt sich aus mit Drag. Da mache ich wirklich Drag.
Machst du Drag? Ich mache Anzug.
Weiß ich nicht.
Ob es nicht mega nervt. Fünf Minuten, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass Howard Stern das immer gemacht hat, glaube ich, wenn er zu Letterman gegangen ist. Oder öfter mal. Und das ist dann so nach fünf Minuten. Ich kann dir sagen, es ist so wie mit Heidi Klum, als sie da ist, als Vogel. Heidi hat sich das selber verbaut, auf ihrer Halloween-Party mit mir einen coolen Abend zu haben und mir zu quatschen, weil sie dieses Kostüm anhatte. Weißt du, was ich meine? Dadurch war sie unnahbar. Und die hätte mit einem coolen Typen, also wann ist die Chance, dass Heidi Klum nochmal mich trifft. Wann hat sie noch mal die Chance? Ganz ehrlich, die lebt in einer anderen Welt, und ab und zu denkt die auch, scheiße, jetzt mal mit Olli Schulz abhängen, aber an diese Welt komme ich nicht ran. Ich habe mich da irgendwie, und das ist für sie ein Problem. Und ich würde nur sagen, das könnte auch zwischen uns da in der Sendung, nach fünf Minuten, werde ich dann auch vielleicht geil auf dich. Weißt du, was ich meine? Und würde dann versuchen, dich irgendwie...
Ja, und ich würde mir leider beim Thema Drag, da komme ich mir zu verkleidet vor. Das ist mir dann nicht authentisch genug.
Komm doch einfach wie dieses Jahr als geiler Ficker.
Mal schauen, wir werden die Dresscode-Anweisung nochmal durchgehen. Tickets gehen in die Verlosung. Wenn wir bei Fest und Flauschig wiederkommen, also am kommenden Mittwoch, da machen wir Boomer Cringe. Dazu noch zwei organisatorische Sachen. Erstens, ich würde mir wünschen, dass wir uns vorbereiten auf die großen fünf Metal-Gitarristen. Das will ich einverstanden.
Pass auf jetzt.
Mhm. Ich schlage vor, dass wir unterscheiden Metal-Gitarristen, nur Solo-Gitarristen, und dass wir nochmal eine separate Rangliste machen der besten Metal-Gitarren-Duos. weil es eine andere Kategorie ist.
Auf die Idee gekommen.
Ich wurde mit einem mit einem energischen, adrenalingeladenen Monolog von einem sehr engen Kollegen von mir davon überzeugt, dass man unterteilen muss in Gitarrenduos und in Solo-Gitarristen. Und wir können
nicht Gitarrenduos habe ich, genau darüber habe ich auch da. Es gibt nämlich die legendäre Duos. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ja, wir nehmen jetzt aber eins finde ich albern, jetzt noch Solo-Gitarristen und, also wir machen zwei Sachen. Wir machen die größten Gitarrenduos, aber nicht nächstes Mal, sondern nächstes Mal klassisch einfach
die
beste Metal-Hardrock-Gitarristen.
Genau. Erstmal, ja? Genau. Genau, aber dann machen wir auch noch einmal Gitarrenduos, weil das ist eine ganz andere Kategorie. Also habe ich selbst rausgefunden. Ja. Echt unterscheiden, Olli. Du kannst hier nicht mit. Wir sind hier wirklich. Wir top-notch, wir sind hier an der Wissenschaft ganz vorne mit dabei, wenn wir darüber reden.
Und es gibt genug Puristen, die sich aufregen, wenn da so ein kleiner Fehler unterläuft. Ne? Und dann machen wir, das können wir noch ewig machen, aber ich muss ganz kurz sagen, ich habe ja im Februar diesen Auftritt mit Dicken von Slime, der bei meinem Konzert war, der Sänger von Slime. Mhm. Wir müssen bald auch eine Deutschpunk-Kategorie einführen, über Deutschpunk-Geschichte reden. Da würde ich auch gerne mit dir nochmal ein bisschen...
Die Zukunft
von Fest und Flauschig ist gesehen, noch wild.
Oder wir machen einfach Kinder wie jedes anständige Podcast, Paar, weil Kinder im Podcast-Bereich sind immer Content. Wenn wir zwei eigene Kinder haben, dann kann es nichts mehr passieren. Dann dürfen wir uns nur nicht scheiden lassen, weil dann der eine irgendwie aus der Villa ausziehen muss und der andere irgendwie jetzt mit jemandem anders Jordan Peterson liest oder so. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Noch eine Sache. Ich habe eine Nachricht von Smudo bekommen. Eine SMS. Und zwar geht es um das Tier des Jahres, was du letzte Sendung angekündigt hast.
Giraffe.
Und ich habe gesagt, am 19. Januar wird die Giraffe in Deutschland eine ganz andere Rolle spielen. Daraufhin hat mir Smudo eine aufgeregte SMS geschrieben. Ich darf, glaube ich, nicht verraten, warum. Aber auch Smudo glaubt, dass die Giraffe das Tier des Jahres nächstes Jahr wird. Und wirklich,
ja.
War völlig von Sinnen.
Smudo ist ja auch ein Bruder im Geiste.
Smudo hat gesagt, das stimmt, die Giraffe wird das Tier des Jahres. Und auch am 19.01., auch am 19. Januar wird der Tag der Giraffe und das Jahr der Giraffe werden, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann noch eine Sache, nämlich am 6.12. machen wir die Leitungen zu, dann gibt's keine Tickets mehr und wir reden in der nächsten Ausgabe Boomer Cringe am Mittwoch darüber, dass die Leitungen zu sind, dass es keine Tickets mehr gibt und dass nur noch gespendet werden darf. Spotify.com, Fest und Flauschig live. Wer Tickets haben möchte für den Weihnachtszirkus, alle anderen bitte spenden oder wenn ihr schon Tickets habt, bitte auch gerne spenden. Fest und Flauschig.betterplace.org, da ist unsere Spendenhotline, da steht alles weitere drauf. Das war Fest
und Flauschig. Spendet gerne, spendet viel. Vielen Dank, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt. Wir sind Mittwoch wieder da. Habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende. Macht Füße hoch, macht nochmal was Kleines für euch. Wirklich, verwöhnt euch selber nochmal mit dem Tee, mit einer Fußmassage oder beim Partner oder bei der Partnerin. Und wir neigen uns langsam dem Ende des Jahres schon wieder zu. Jan, es wird noch einiges zu reden geben. Ich habe alleine hier schon wieder zwei große Storys noch, die ich mit dir besprechen will. Aber erstmal heißt es Mittwoch die großen 5 Metal-Gitarristen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ich freue mich schon so sehr darauf. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es in meinem engeren Umfeld, also so was für eine hektische Betriebsamkeit auf einmal losgeht. Und da werden wirklich noch teilweise auch alte Bekannte noch angerufen. Leute, da werden noch Rankings abgesprochen. Die halbe Metal-Szene ist auf den Beinen, wenn wir diese Liste machen.
Ja, dürften wir auch Solis aus Songs ganz kurz, so 20 Sekunden hier so vorspielen?
Ich glaube, da sagt dann Daniel Eck von Spotify, no, da gibt's GEMA-Probleme. Das geht, glaube ich, nicht.
Okay, ja. Schade. Na gut.
Wir hören uns am Mittwoch wieder bei Boomer Cringe. Bis dann.
Tschüss.